Ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Folge von Football's Coming Home in der Saison 2025-2026. Wir ziehen heute den Schlussstrich und sprechen über alle Mannschaften in der Bundesliga, über alle Dinge, die in dieser Saison so passiert sind. Und ihr wisst ja, wenn ihr schon in den letzten Jahren immer dabei wart, dass wir da ja immer einen großen Rundumschlag machen. Diesmal ist es tatsächlich so, dass sich David und Benny nicht zu mir eingefunden haben. Aber das ist nicht schlimm, denn ich habe ja einen Mann, der war ja geführt. Ich weiß gar nicht, wie oft der in dieser Saison hier war. Insofern, der weiß alles aus dem FF. Und ich glaube, er wird heute ein letztes Mal seinen VfL Wolfsburg beerdigen müssen. Es tut mir sehr leid, aber trotzdem, hallo Nico und schön, dass du dich dementsprechend opferst.
Ja, das Gute ist, bis wir unten in der Tabelle angelangt sind, dauert es ja ein bisschen. Von daher, das ist ein bisschen Bewältigung mit erfolgreicheren Teams bis dahin. Aber danke für die Einladung. Ich freue mich trotz des letzten Parts, der dann Richtung Ende kommt, auf einen schönen Rückblick auf diese volle Saison.
Wir haben es im Prinzip vorher so abgesprochen wie in den letzten Jahren auch. Also wir haben uns die Mannschaften so ein bisschen untereinander aufgeteilt, da jetzt nur zwei Personen da sind. Wie gesagt, halt nur auf zwei Personen. Aber insofern, der eine oder andere, der hat sich dann den Verein ein bisschen näher angeguckt und der andere wird dann ergänzen, so wird das laufen so ein bisschen. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre heute, ich habe am Mittwoch eine Operation und ich habe schon eine sehr hässliche Zahnspange drin. Deswegen, und ich gewöhne mich noch daran, deswegen Entschuldigung schon mal an alle Hörer da draußen, falls das ein bisschen merkwürdig klingt. Aber wir kriegen das trotzdem hier noch ganz gut hin, hoffe ich mal. Und wollen wir einfach mal von oben anfangen. Und dementsprechend, das war in den letzten Jahren dann auch immer so, dass ich immer mit dem FC Bayern angefangen habe, macht, glaube ich, auch Sinn. Also so all in all, ich kann mich dunkel dran erinnern, in der Saisonvorschau sagte ich, glaube ich, in den Satz, ja, Meisterschaft werden sie irgendwie schaffen, Pokal hoffentlich auch, aber in der Champions League werden sie mit diesem Kader keine Chance haben. Ich glaube, ich habe daraus sogar ein Instagram-Reel gemacht, deswegen, und es kam mir neulich auch wieder in den Sinn. Gut, man kann sagen, Champions-League-Sieger sind sie nicht geworden, aber sie haben eine brutale Champions-League-Saison gespielt. Ne? Dieses Halbfinale gegen PSG, es hat nicht viel gefehlt. Übrigens, herzlichen Glückwunsch PSG zum Champions-League-Sieg, muss man ja dazu sagen. Wir nehmen hier am Sonntag auf, gestern war das Finale quasi. Ich habe mich auch als Spurs-Fan sehr darüber gefreut, dass Arsenal diesen Titel nicht geholt hat. Aber zurück hierzu, es war eine Saison, mit der ich so nicht gerechnet habe. Man hat die Meisterschaft souverän geholt. Auch im Pokal war man endlich mal wieder im Finale nach 5 Jahren, nee, sogar nach 6 Jahren. 2020 war das letzte Mal. Ich war ja zum Glück sogar dabei, hat richtig Laune gemacht, dann auch mal so einen Titel gewinnen, mal live mitzuerleben, auch wenn ich schon bei 2 Supercup-Finals war. Na, ist ja nicht das Gleiche. Von daher, ich bin all in all mit der Saison sehr zufrieden. Manuel Neuer wird noch weitermachen, noch eine Saison. Ansonsten, du hattest einen guten Vertreter mit Jonas Urbich. Was so ein bisschen komisch ist, ist das Thema mit Max Eberl. Ich habe ihn immer sehr kritisch gesehen, aber insgesamt, wenn man zur letzten Saison guckt, hat er einen guten Job gemacht. Aber das sehen offensichtlich einige in der Bayern-Führungsetage ein bisschen kritischer. Das wundert mich ein wenig. 2 Sachen möchte ich trotzdem in Anführungszeichen kritisieren. Hinten raus diese unfassbare Gegentorflut, die man sich da gefangen hat, kann man natürlich sagen, ja gut, hinten raus in manchen Wettbewerben war das auch egal. Trotzdem fand ich das an vielen Stellen dann doch sehr krass übertrieben. Und das Zweite ist, was ich auch für die neue Saison so ein bisschen als Gefahr sehe und was ich auch vor der Spielzeit schon gesagt habe, dass ich die Personaldecke weiterhin sehr dünn finde. Wenn du auch guckst, Leon Goretzka verlässt den Verein, Rafael Guerrero auch. Da wird der ein oder andere sicherlich auch noch mit hinzukommen, Hiroki Ito beispielsweise. Also, wenn du das große Ziel Champions League erreichen willst, brauchst du im nächsten Jahr einen viel tieferen Kader. Die Bayern hatten in dieser Saison, finde ich, Glück, dass ihnen das nicht auf die Füße gefallen ist. Ja, du hattest zwar von Anfang an so ein bisschen die Langzeitverletzten mit Ito und Musiala, die zwar zurückkamen, hinten raus fiel dann Gnabry leider aus. Aber du hattest an den Punkten, wo es hätte eng werden können, hattest du Glück, dass sich das immer relativ schnell erledigt hatte. Ein Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, das letzte Spiel im Jahr 2025 in Heidenheim. Du hattest da, glaube ich, die 1A-11, aber auf der Bank saßen nur noch A-Junioren und welche von der zweiten Mannschaft. Dann war zum Glück Winterpause. Also du hattest in der Saison immer so diese Phasen, wo du dachtest, oh, jetzt könnte es eng werden, aber es hat sich immer zugunsten der Bayern gedreht, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. So, und dementsprechend hattest du relativ Glück, dass du auch hinten raus immer ganz gut nachlegen konntest. Aber du hast an der einen oder anderen Stelle gemerkt, es wurde personell hier und da auch eng. So, und dementsprechend Hausaufgabe für die nächste Saison, viel ändern musst du nicht. Du spielst einen fantastischen Fußball. Viele Leute mögen die Bayern auch aufgrund von Vincent Kompany. Das ist ja eigentlich unglaublich. Ich weiß nicht, ob die Leute Bayern mal so sympathisch gefunden haben. Dürfte zumindest eine Weile her gewesen sein. Und wenn ich da eine Sache kritisieren möchte, ist dann vor allem, oder eine Hausaufgabe, wie gesagt, geben möchte, für die neue Saison muss die Personaldecke unbedingt breiter werden, wenn du auch den nächsten Schritt noch in der Champions League gehen möchtest. Aber ansonsten eine absolut herausragende Saison.
Dem kann ich mich nur anschließen, auch ja, mit dem Torrekord 122 Tore, das war ja ein Wahnsinnswert. Ja, hinten raus die Gegentore, aber trotzdem, ich finde, es hat einfach immer Spaß gemacht, den Bayern zuzugucken in dieser Saison und das macht schon auch was aus, war letzte Saison schon so, aber das hat sich, finde ich, diese Saison nochmal gesteigert, also hat mir auch aus der Ferne Spaß gemacht und so ein Spieler, den ich an meiner Stelle noch erwähnen will, Luis Diaz, der im Sommer sehr kritisch gesehen worden ist nach seiner Verpflichtung, ich finde, er war jeden Cent wert, den Bayern und Max Eberl investiert hat. Also wir haben, du hast gerade eben auch die Kritik an Max Eberl, die man in Sachen Kadertiefe bzw. Kaderbreite, wo man schon noch schauen kann, wo man noch nachlegen kann, aber solche Transfers zeigen, das hat schon ordentlich gesessen. Im positiven Sinne.
Ja, auf jeden Fall. Also auch Luis Diaz, total das Äquivalent zu Michael Olise, was ich aber sehr schön finde, ehrlicherweise. Und ja, bin auch ein riesiger Fan von ihm. Der macht das richtig, richtig gut. Vielleicht eine statistische Sache noch. Die Bayern sind auch auf Platz 2 in der Laufleistung, also was die Kilometer insgesamt angeht. Ist eigentlich auch sehr interessant. Aber ich kann mich am Anfang der Saison auch noch dunkel dran erinnern. Ne? Das war ja mal die Kritik von Didi Hamann. Wenn du es auf die gesamte Saison siehst, dass das teilweise viel zu übertrieben ist, wie viel die Bayern gelaufen sind. Aber dass sie das im Endeffekt dann bis zum Saisonende so konstant durchgezogen haben, zeigt auch, wie fit einfach dieses Team ist. Aber auch da sage ich, wie gesagt, du brauchst in der neuen Saison einen breiteren Kader, um das auffangen zu können. Möchtest du noch was hinzufügen? Sonst würde ich direkt mit dem BVB weitermachen.
Würde ich sagen. Also der Saison kann man einfach nur gratulieren von den Bayern. Und will nicht ausschließen, dass da nächste Saison noch mal mehr drin ist.
Ich hoffe doch. Dementsprechend Borussia Dortmund Vizemeister geworden, auch insgesamt eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt. Das muss man wirklich so sagen. Was bitter war natürlich dieses relativ frühe Pokal aus im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen. In der Champions League hat man es wirklich sehr verdattelt. Playoff aus gegen Atalanta Bergamo, wo man das Hinspiel ja sogar noch gewonnen hatte. Und auch gerade in den letzten zwei Champions League Spielen, wo man im Prinzip die direkte Qualifikation selbst verbaselt hat. Wenn du es aber, wie gesagt, auf die Bundesliga beziehst, du hattest die beste Defensive der Liga. Du hast jetzt mit Burg einen neuen Sportdirektor, einen sehr spannenden Mann. Ich habe immer schon gesagt, Sebastian Kehl, die Trennung, ich finde sie legitim nachvollziehbar. Jetzt hast du mit Burg da einen neuen spannenden Mann. Die einzige Sache, die mich so ein bisschen verwundert hat, war jetzt beispielsweise ein Interview von Lars Ricken gegenüber der Bild, wo er sagte, Zitat, auf dem Platz wollen wir für zwei Dinge stehen, Arbeit und Spektakel. Was mich so ein bisschen gewundert hat an der Stelle, und das ist ja im Prinzip die Kritik, die viele BVB-Fans auch äußern, dass Niko Kovac, Fußball steht halt nun mal nicht für Spektakel. Und das hat man in dieser Saison gesehen, das haben wir auch mehrfach angesprochen. Es ist ja auch so in Ordnung. Dementsprechend hast du die beste Defensive der Liga, gerade aufgrund, dass du jetzt nicht mehr offensiv so wild unterwegs bist und lieber hinten sicher stehst. Aber dann verwundert mich das, wenn wir auch mal auf die nächste Saison gucken, dass Ricken sagt, also wir wollen Arbeit und Spektakel. Also dann stellt sich wieder die grundsätzliche Frage, was will der BVB eigentlich? So, weil Nico Kovac wird niemals für Spektakel sorgen. Und da habe ich dann wieder riesige Fragezeichen, wenn wir dann wieder in die Zukunft gucken, wo der BVB da eigentlich hinsteuern möchte. Insgesamt warst du ja sehr souverän unterwegs. Du hattest zwischendurch so ein paar Hänger drin mit Gladbach, HSV, Freiburg, Hoffenheim, wo du immer mal wieder hast Punkte liegen lassen. Ansonsten haben sie es insgesamt souverän durchgezogen. Und wenn sie auf dem Transfermarkt da gut agieren, was ich Burg zutraue, dann kann das nächste Saison auch noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, ich bin ja hier fleißig am Hausaufgaben verteilen, der BVB muss sich klar werden, wo sie hinwollen. Und nicht wieder sagen, hier mit Arbeit und Spektakel. Nico Kovac steht nicht für Spektakel. Und wenn Lars Ricken das offensichtlich nach, das war jetzt die zweite Saison von Kovac, oder?
Nicht die vollständige, aber ja, es war die zweite, ja, ist ja im Februar gekommen, im Vorjahr.
Ah ja, genau. Ja, gut, aber wenn, also nach anderthalb Jahren, wenn Ricken das immer noch nicht verstanden hat, also meine Güte, da mache ich mir dann schon wieder Sorgen um den BVB.
Ja, also soweit mit den Sorgen würde ich nicht gehen, mir fehlt aber, also in Bezug auf Lars Ricken fehlt mir sowieso eine klare Kommunikation eigentlich schon seit er im Amt ist, und da sind es ja die 2 Jahre. Das ist alles immer so ein bisschen, so ganz genau weiß ich immer noch nicht, was er auch vorleben will, wie er seine Aufgabe interpretiert, die er von Watzke übernommen hat. Es ist für mich einfach noch ein bisschen Unklarheit dabei, aber klar ist, Kovac wird eine klare Idee haben. Die Frage ist, was Ole Boog für eine, ob Ole Boog Spieler verpflichtet für eine Idee, wie sie Lars Ricken hat oder wie sie der BVB hat, oder für eine Spielidee, wie sie Nico Kovac verfolgt, das ist auch die Frage. Deswegen grundsätzlich glaube ich auch, dass Ole Boog da eine gute Personalie ist. Die Frage ist nur, was für eine Art von Spielern holt er, und schafft es der BVB nochmal Spieler zu holen mit einem gewissen Wiederverkaufswert, weil die Leistungsträger im aktuellen Sinne, würde ich sagen, von dem großen Verkaufswert kann man Matcher ansprechen, kann man, finde ich, auch, der ein bisschen zu schlecht für mich weggekommen ist, und Joe Bellingham mitnehmen, der in ein paar Jahren, finde ich, schon auch für eine höhere Summe verkauft werden könnte. Und bei Nico Schlotterbeck weiß man eh nicht so richtig, wie es aussieht. Sein Vertrag ist verlängert, aber es gibt ja durchaus Optionen, dass es trotzdem im Sommer zu einer Trennung kommt. Deswegen ist es schon noch ein bisschen was ungewiss. Ähnlich wie bei dir will ich noch eine Personalie beim BVB auch noch herausheben mit Julian Riasson, was aber auch wieder so ein bisschen was aussagt beim BVB. Er hat 15 Vorlagen gemacht, sehr viel davon waren allerdings auch Standardsituationen. Also im fußballerischen Sinne ist da durchaus noch Luft nach oben, aber Standards, defensive Sicherheit, das ist nichts, wo man beim BVB irgendwie sich Sorgen machen müsste und wo ich auch mit Hinblick auf die nächste Saison keine Sorgen hätte.
Ja, dem würde ich so zustimmen, und dann würde ich sagen, machen wir BVB zu. Und jetzt darf Nico endlich mal ein bisschen reden. RB Leipzig ist dein glorreiches Team. Sorry, dass ich dir die gegeben habe, aber ja, kann man nichts machen.
Ja, im fußballerischen Sinne kann man ja sagen, gibt es schlechtere Optionen in diesem Jahr.
Ja, das stimmt.
Als Tabellendritter ist man wieder zurück nach einem Jahr Pause im Europapokal, in der 10. Bundesliga-Saison der Geschichte, 10-mal am Stück, und man darf nicht vergessen, in diesen 10 Jahren ist Leipzig jetzt zum 8. Mal für die Champions League qualifiziert. Also auch das zeigt, dass das letzte Jahr ein Ausrutscher war. Allerdings war es auch von den finanziellen Voraussetzungen ja von Beginn an relativ klar, dass RB Leipzig auch nochmal ohne die Doppelbelastung eigentlich in die Champions League kommen muss, Europapokal muss, aber eigentlich auch Champions League. Und das war auch ganz klar von den Oberen so kommuniziert worden. Was bei Leipzig mir sehr positiv gefallen hat in dieser Saison, ist, dass man eigentlich über die gesamte Saison eine gewisse Konstanz gezeigt hat. Also es waren jetzt nicht die Wellenbewegungen, es war zu Hause, auswärts hat man sich auch von den Tabellenplatzierungen nicht unterschieden. Klar, zu Hause mehr Punkte geholt, aber das ist ja relativ gängig. Man hat Hin- und Rückrunde ähnlich viele Punkte geholt. Also es ist sehr viel auf ähnlichem Niveau. Man ist auch, was finde ich auch da immer über eine gesamte Saison ganz gutes Zeichen ist, nach X-Goals genau da, wo man stehen muss. Und man hat für mich auch nochmal anders als in der letzten Saison, wo es auch rund um den Trainerwechsel von Marco Rose, bei dem es dann ja zu Ende ging, schon ein bisschen unruhig wurde und auch Claude Löw für mich keine klare Spielidee verkörpern konnte. Und Ole Werner, es ist vielleicht nicht immer furios und es ist vielleicht auch nicht immer das Hochattraktive, aber in diesem 4-3-3, in dem sie agieren mit einem sehr offensiven Mittelfeld, ja, Seiwald, Schlager zumeist als Sechser, mal der eine als Achter, aber grundsätzlich sind sehr, sehr offensive Achter, hat man mir, finde ich, gut gefallen, hat vorne natürlich eine enorme Explosivität mit Jan Diomande, aber auch ein Baumgartner, der in den ersten zwei Jahren überhaupt kein Faktor war, aber jetzt in dieser dritten Saison bei Leipzig überragend gespielt hat. Jede Menge Tore gemacht, also Christoph Baumgartner, muss ich sagen, wurde für mich fast schon zu wenig thematisiert, was der für eine starke Saison gespielt hat. Aber das ist die Lichtseite, wenn man sagt Baumgartner und Diomande. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Leipzig, und da muss man schon auch ein bisschen auf Marcel Schäfers Transferpolitik schauen, Konrad Harder vergisst man gerne mal. Das war keine gute erste Saison und auch ein Bakayoko, der gut gestartet ist. Über den haben wir hinten raus ehrlicherweise schon fast die ganze Rückrunde eigentlich nicht mehr reden können. Aber man muss, finde ich, das auch nochmal anmerken. Wenn man sich überlegt, was im Sommer weggegangen ist mit Šeško, Xavi Simons und Luis Openda, teils ja auch sogar erst nach dem ersten Spieltag, nach dem 6-0 gegen Bayern, was ja kein einfacher Start war, hat man sich da schon ordentlich berappelt. Und was, finde ich, auch für die Konstanz von den Leipzigern spricht, so ein bisschen als letzter Punkt: Man hat gegen die unteren Teams, also außerhalb der Top 7, die nächstes Jahr nicht europäisch spielen, hat man insgesamt nur zweimal in dieser Saison verloren. Das war gegen Mainz zu Hause, schon unter Urs Fischer, und das war an der alten Försterei, und da kannst du auch mal verlieren. Ansonsten gab es nur Niederlagen gegen die Top-Teams, da allerdings so ein bisschen die andere Seite mit der Medaille, wo Leipzig, finde ich, auch den nächsten Schritt gehen muss, wenn man vielleicht auch, das war ja vor ein paar Jahren durchaus mal das Thema, auch in Richtung Meisterschaft nochmal schauen will. Man hat gegen die anderen Tops 7 Clubs, also gegen diese 6 Clubs in 12 Spielen, nur 3 gewonnen und die 3 auch nur zu Hause. Auswärts hat man gegen diese Teams nur einen einzigen Punkt geholt. In Dortmund ansonsten allesamt verloren gegen die anderen kommenden Europapokalteilnehmer. Von daher wird sich daran auch Ole Werner messen lassen. Er ist ja sowieso auch ein Thema. Da würde ich allerdings sagen, Ole Werner, ich würde persönlich mit ihm weitermachen. Da merkt man aber an den gewissen, ja, Diskussionen um seine Person, dass da bei Leipzig sehr viele Leute mitsprechen. Jürgen Klopp, Oliver Minzlaff, Marcel Schäfer, Mario Gomez turnt da auch noch irgendwo rum. Also es sind sehr, sehr viele Stimmen, ja, im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, auch wenn diese angesprochenen Schritte noch folgen müssen, finde ich Ole Werner mit einer sehr ordentlichen ersten Saison bei RB.
Ja, finde ich auch. Es war natürlich auch Pflicht, ne, die Champions League wieder zu erreichen, nachdem du ja jetzt auch im Jahr jetzt keine Dreifachbelastung hattest, ne, aber haben sie es voll erfüllt, insgesamt souverän. Pokalviertelfinale, gut, gegen die Bayern ausgeschieden. Ansonsten, du hattest in der Bundesliga die zweitmeisten Sprints. Ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, wenn man sich die Spielweise von RB Leipzig anguckt. Aber ja, musst halt aufpassen. Du hast die ganzen Charaktere gerade angesprochen. Zu viele Köche verderben ja gerne mal den Brei, wie es so schön ist, in diesem Spruch so heißt. Mhm. Und von daher würde ich da auch mit Ole Werner absolut weitermachen. Ist nicht spektakulär, aber das muss es auch nicht sein. Und das ist bei weitem nicht unattraktiv, was Leipzig da veranstaltet. Kommen wir mal zum VfB Stuttgart. Ja?
Ich wollte dir gerade den Übergang geben. Ich glaube, über Unattraktivität müssen wir beim VfB Stuttgart in den letzten 3 Jahren nämlich auch nicht sprechen.
Nee, absolut nicht. Also beginnen wir mal damit. Wir haben wieder das Pokalfinale erreicht. Diesmal verloren, leider, aber trotzdem unfassbare, starke Saison wieder gespielt. In der Champions League immerhin das Achtelfinale, in der Champions League sage ich jetzt schon, in der Europa League das Achtelfinale erreicht, dort dann gegen Porto rausgegangen. Und allgemein, ja, im Prinzip jedes Jahr loben wir auch die Arbeit von Alex Werle, von Sebastian Hoeneß, von Fabian Wohlgemuth. Das ist überragend, was da geleistet wird. Dennis Undav, das wäre natürlich wichtig, wenn sie die Verlängerung jetzt noch fix machen, aber da sieht es ja ganz gut aus. Von daher habe ich da keine Sorge für die nächste Saison, dass sie da genauso wieder dranbleiben und einfach weiter ihren Weg gehen, was so ein bisschen bitter ist. Wenn man jetzt in Richtung DFB guckt und WM, ist der VfB da, was Nominierungen angeht, insgesamt sehr schlecht rausgegangen. An der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu Unrecht aus meiner Sicht. Aber all in all, was willst du VfB vorwerfen? Sie haben im Prinzip die letzte Saison bestätigt, nochmal nachgelegt und nächste Saison dann Champions League. Sehr geil. Also ich freue mich drauf.
Ja, absolut. Es war erneut, auch wenn man sich den Mio-Abgang anguckt, sehr gut kompensiert. Das einzige Thema, was ich bei den Stuttgartern sehe, haben sie aber scheinbar ja auch selbst als Thema aufgefunden, dass mit Alex Nübel vielleicht vor allem im Verhalten auf der Linie und im Strafraumverhalten schon auch mal aus meiner Sicht zu viele Patzer für die sonstige Souveränität des Stuttgarter Kaders dabei war. Und man wird ja auch mit Alexander Nübel nicht weitermachen. Die Leihe ist beendet und man wird ihn auch nicht verpflichten. Sieht aktuell danach aus, dass es mit Dennis Seim weitergeht. Fände ich eine spannende Variante und ich finde, das ist auch so das Einzige, was mir beim VfB ja, ein bisschen negativ aufgefallen ist in dieser Saison.
Meins ist das Matvei-Safonow-Phänomen. Ganz extrem formuliert. Keeper von PSG, wo ich mir gestern dachte beim Elfmeterschießen. Also.
Ja, es ist
PSG hat ja hat einen überragenden Kader auf allen Positionen und der Keeper ist gefühlt, ich übertreibe jetzt mal bewusst, aber ist Kreisklasse.
Ja, es ist, also an ein paar Stellen ist es ja so, dass er gewisse Dinge auch machen soll, wie gegen Bayern Bälle ins Ausschießen, aber ich finde schon, dass wir auf, jetzt natürlich Stuttgart nicht mit PSG vergleichen, aber das sind jeweils auf ihren Ebenen Spitzenclubs und da ist für mich jeweils das Einzige, was heraussticht, die Torhüterposition. Also da sind sie sich schon irgendwie ähnlich. Ja, aber wir sprechen da über ein sehr kleines Detail. Alex Nübel trotzdem ein durchschnittlich bis guter Bundesliga-Keeper.
Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zu dem Team, welches die meisten Sprints hatte und auch das laufstärkste Team der Bundesliga war. Ein Team, welches mich oder im Prinzip eigentlich alle in dieser Nation schon sehr überrascht hat, Nico. Welches Team könnte das wohl sein?
Ja, das ist die TSG 1899 Hoffenheim. Welche Überraschung? Und Überraschung ist so ein bisschen das Stichwort. Ich habe auch überlegt, was von den 18 Teams, wenn man so die Kategorie Überraschung der Saison betiteln will, kann man natürlich mit Blick auf die Europa League und auch auf den SC Freiburg später kommen. Man kann aber auch, und da bin ich eher, wenn wir sagen, uns auf die Bundesliga beschränken, dann spricht schon sehr viel für die TSG Hoffenheim, die einfach nach der, wollen wir nicht vergessen, sehr, sehr schwierigen letzten Saison, wo sie sich von Matarazzo getrennt haben. Dann kam mit Schicker und Ilzer die Connection, die sie schon kannte. Hat aber sehr, sehr wenig zusammengekommen. Es gab teils, sagen wir mal, schwierige Aussagen, vor allem von Seiten von Christian Ilzer. Man hat sich am Ende ins Ziel gerettet, hat aber gesagt, wir machen weiter. Und dann hat Andreas Schicker, finde ich, das gemacht, was man ihm gar nicht hoch genug anrechnen kann. Er hat eine überragende Transferperiode hingelegt. Neben einem Aslani, der zurückkam, aber auch einem Damar, der zurückkam, hat man sich mit Lemperle, mit Aftulau verstärkt, auch hinten ablösefrei jemanden wie Saufall zu holen, wie Bernardo zu holen, Wouterburger. Also das sind jetzt alles Namen, die mal aufzählen, aber weil diese Transfers alle überragend gut funktioniert haben aus meiner Sicht. Zweitens kann man natürlich sagen, dass an einigen Stellen in der Rückrunde die Konstanz gefehlt hat. Da war sogar aus meiner Sicht vielleicht sogar noch mehr drin in Sachen Champions League. Trotzdem steht da am Ende die zweitbeste, die geteilt zweitbeste Saison der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte. Und das sind inzwischen schon 18 Saisons, wollen wir nicht vergessen. Waren nur 16, 17 besser, als man sich für die Champions League qualifizierte. Und 2018 ist man sogar mit weniger Punkten in die Champions League gekommen. Und im Endeffekt hätte man es am 34. Spieltag sogar mit einem Sieg noch in die Champions League geschafft. Also wir sprechen da auf von einer Saison auf überragendem Level. Wie gesagt, Februar, März war so die einzige Phase, wo man jeweils nur einen Sieg holen konnte, was vielleicht den kleinen Unterschied gemacht hat. Aber wenn man sich überlegt, eine sehr, sehr junge Truppe, die neu dazu gekommen ist, dann kann man das ja auch zurechnen. Und Christian Ilzer, muss man sagen, ja, haben vor der Saison gesagt, jetzt muss das aber auch in dem Duo mit Schicker so funktionieren, wie wir die letzte Saison immer gesprochen haben. Ja, müssen eine Vorbereitung bekommen, aber das ist zu 100% aufgegangen. Und ja, man steht auch nach der X-Goals-Tabelle da, wo man stehen muss, agiert auch da in einem sehr souveränen 4-3-3, vor allem mit Afterlaube, den ich nochmal herausheben will. Oliver Baumann, finde ich, wieder mit einer starken Saison zwischen den beiden Pfosten. Ja, seine Rolle ist, tut mir auch an der Stelle einfach nur leid.
Ja.
Das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, was einfach auch zu der Konstanz von Oliver Baumann dazu gehört. Er hat jetzt nach dieser Saison, wo er wieder 34 Mal im Kasten stand, 523 Spiele in der Bundesliga. Damit ist er der Spieler mit den neuntmeisten Einsätzen in der Fußball-Bundesliga. Und wenn er nächste Saison weitere 34 macht, dann zieht er mit Oliver Kahn gleich. Der ist aktuell der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in der Bundesliga. Von den Aktiven ist nur Neuer vor ihm und der wird aufgrund der noch stärkeren Arbeitsteilung mit Obich jetzt nicht auf 34 Spiele kommen. Deswegen ist es möglich, dass Oliver Baumann, also er wird ziemlich sicher in die Top 5 und wenn nicht sogar in die Top 3 kommen. Und dazu, auch den Namen will ich abschließend noch einmal erwähnen, André Kramaric ist einfach der ewige André Kramaric in seiner 11. Saison. Ist er der Bundesligaspieler von allen, die aktuell in der Bundesliga spielen, der mit den meisten Toren mehr in der Zeitspanne der letzten 10,5 Jahre, in denen André Kramaric in der Bundesliga gespielt hat, hat nur Robert Lewandowski. Jetzt würde mich mal so als Frage interessieren, was würdest du schätzen, wie viele Tore hat Kramaric in diesen 10,5 Jahren geschossen?
Oh, bei sowas bin ich ganz schlecht. In 10 Jahren. 300, 400, irgendwie so in dem Rahmen.
Nee, das
ich kann da ganz schlecht schätzen, so deswegen.
Nee, das, also
es ist viel zu viel.
Es,
ne?
Es sind 140 Tore, heißt ja trotzdem so ungefähr 13, also ungefähr ja, 12 bis 13 Tore im Schnitt pro Saison, was ja trotzdem eine starke Bilanz ist. Sonst hätte er im Schnitt 28 gemacht.
Wie viele hatten Lewandowski? Steht das
lass
da?
Mich das mal schauen. Ich habe das noch offen. Lewandowski
Gott,
hat
mich ja vollkommen
in den 10 Jahren 221 gemacht. Und gut, er war von den 10 Jahren auch nicht 10 Jahre da. Lustigerweise, in seinen 3 Saisons hat Harry Kane schon 98. Der ist in dieser Bilanz der letzten 10 Jahre auf Platz 4.
Okay, gut, aber Harry Kane wird, glaube ich, nicht insgesamt 10 Jahre spielen.
Nee, aber
also, wer weiß, aber
ich glaube, er also
brauche er auch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, brauche er ja nicht, wenn wir auf die Zahlen gucken. Also, nach diesem kleinen Exkurs, ja, es war eine unfassbar starke Saison von der TSG Hoffenheim. Hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich bin gespannt, wie man in diesem Duo, das ja jetzt nach sehr, sehr vielen Querelen während der Saison rund um Schicker, rund um Hopp, rund um ja, wer ist denn jetzt der Präsident, wer hat denn jetzt welche Mitentscheidungen, dass man da ein bisschen Ruhe reinbekommt. Und es wirkt so, als wäre man da jetzt etwas gefestigter. Und wenn man sich anschaut, dann ist das die bestmögliche Entscheidung für die TSG, weil Schicker und Ilzer, das Duo, das passt sehr gut.
Das Witzige ist, da wurden ja jetzt die Verträge auch noch verlängert, ne? Also das ist ja so ulkig, wenn du mal denkst, noch wenige Monate zuvor, wo dieses ganze Konstrukt, was ja erfolgreich ist und jetzt hinten raus auch war, wenn du da mal zurückdenkst, dass man das fast aufgrund dieser Querelen in die Scheiße geritten hätte, vollkommen sinnlos, und jetzt hinten raus sagst, ach komm, geile Arbeit, arbeiten wir so weiter. Ne? Ja. Also es ist manchmal...
Ja, Andreas Schicker stand manchmal im Frühjahr,
so ein bisschen absurd,
im Frühjahr, ne, vor dem Wechsel nach Wolfsburg, also beziehungsweise im Herbst. Das, also,
yeah,
das ist ja wirklich im Nachhinein aberwitzig aus unterschiedlichsten Gründen. Aber naja, ich glaube, damit sind wir mit der TSG durch und kommen zu einem Verein.
Und du machst direkt weiter mit,
genau,
Leverkusen.
Machen nämlich weiter mit einem Verein, wo nämlich zu Beginn der Saison was relativ aberwitziges passiert ist. Bei Bayer Leverkusen, man ist Sechster geworden mit 59 Punkten. Es ist so ein bisschen eine Saison, habe ich mal drunter geschrieben, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Weil ich finde, es ist eine Saison, bei der, wenn man eigentlich drauf schaut, kann man sagen, nach diesem unfassbaren Totalumbruch und nach einer Vorbereitung, die aus verschiedenen Gründen keine Vorbereitung war, ist es eigentlich okay, wenn man sagt, man ist Sechster geworden und hatte bis kurz vor Schluss noch die Chance, in die Champions League zu kommen. Jetzt kommt aber das Aber. Man hat sich eben andere Ziele gesetzt und die auch so klar kommuniziert. Und man hat einige Fehler gemacht auf allen Ebenen. Da müssen wir anfangen mit dem, ja, ich habe es jetzt so ein bisschen angeschnitten, aber mit der Entscheidung, mit Erik ten Hag in die Saison zu gehen, bei dem schon im Sommertrainingslager die ersten Geschichten aufkamen von wegen, ah ja, was ist denn überhaupt die Idee? Er sagt, ja, Xhaka soll bleiben, dann geht Xhaka und um so weiter und so weiter. Natürlich war es auch nicht einfach, wenn der ganze Kader sich nochmal im Laufe dieser Vorbereitung ändert, aber das war ja schon nach dem ersten Spieltag relativ klar, boah, das wird nicht lange gut gehen, als man gegen Hoffenheim verloren hat. Und dann war nach dem zweiten Spieltag die Geschichte auch schon vorbei, nach dem Unentschieden in Bremen. Dann kam ja Kasper Julmand, der, finde ich, zu Beginn eine unfassbare, was Leverkusen mit diesem komplett erneuerten Kader auch ganz gut getan hat, Ruhe reingebracht hat. Hat eine sehr gute Ruhe vermittelt und man hat auch in der Anfangsphase vor allem sehr, sehr stark agiert. Man hat eine starke Hinrunde dann bis zum Ende gespielt, hat sich dann bis nach oben gebracht, hat dann allerdings in der Rückrunde, wo man ein bisschen gesagt hat, okay, das hat jetzt schon mal bis zur Hinrunde gut funktioniert und jetzt hat Julian ja sogar ein bisschen im Winter Zeit, man kann noch ein bisschen nachsteuern. Das Problem ist, es wurde im Winter eher schlechter als besser, weil vor allem aus fußballerischer Ebene war es teils ein wenig bieder, was bei Leverkusen sehr untypisch ist zuzuschauen, hat teils 5 Spiele in Folge rund im Frühjahr nicht gewonnen, hatte sehr skurrile Spiele dabei. Es war so ein bisschen eher das Leverkusen der 10er Jahre, wenn wir es mal so sagen wollen. Ein bisschen, es klingt jetzt sehr überspitzt, aber so ein bisschen dievenartig. Man sieht immer wieder, was sie können, aber sie bringen es halt nicht Woche für Woche auf den Platz, weil sehr viele gute Einzelspieler sind, aber dass das zusammen funktioniert, war nicht immer vorhanden. Klar ist das natürlich auch bei so einem komplett neu zusammengestellten jungen Kader so, bei dem übrigens auch nicht alles funktioniert hat. Ben Seguir so als ein Name, was, ich glaube, eine der größten Transferflops des vergangenen Sommers ist. Ich finde, man hat sich auch in der Torhüterposition keinen Gefallen getan nach dem Abgang von Radetzky. Flecken hat mich ehrlicherweise überhaupt nicht überzeugt als Stammkeeper. Ich finde, die beste Phase hatte man sogar mit Plaswig, als Flecken verletzt war. Also, wenn man mich fragen würde, würde ich eher mit Plaswig in die neue Saison gehen, aber gut. Gut, und Grimaldo auch wieder mit einer verdammt starken Saison. Klar, man ist bei ihm immer so ein bisschen davon abhängig, dass man eben nicht aus dem 3er-5er-Kettenkonstrukt rauskommen kann, weil er eben kein Außenverteidiger für eine Viererkette ist, aber auf der Schiene, es ist einfach immer sehr stark. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf den Sommer. Die Trainersuche ist eine, na, sagen wir mal, wilde Geschichte. Man hatte Felipe Luis auf dem Zettel, man hatte Michel auf dem Zettel, die sind beide jetzt schon untergebracht. Dann habe ich in den letzten Tagen gelesen, Glasner vor der Ankunft sieht nicht so gut aus. Dann Iraola vor der Ankunft, dann sah das auch sehr gut aus. Dann hat Liverpool den Trainer entlassen, jetzt wird er da auch entsprechend ein Thema. Und im Endeffekt kann es sein, dass Leverkusen da jetzt ohne schon vier Kandidaten dasteht. Und in jedem Fall geht Hjulmand, wenn man mit ihm dann im Endeffekt weitermachen sollte, was mich immer noch wundern würde, alles andere als ungeschadet aus der Sache raus, weil man offensichtlich Interesse an anderen Trainern hatte. Und die andere Frage ist, wenn man jetzt noch jemand anderen findet, Glasner und Iraola ist noch nicht zu 100% ausgeschlossen, will ich an der Stelle auch nochmal sagen, aber es ist alles, finde ich, sehr, sehr wild und von der Ruhe, die Simon Rolfes und Fernando Caro in den letzten Jahren vermittelt haben, ist an der Stelle sehr wenig zu spüren. Also ich bin sehr gespannt, was das angeht. Es ist grundsätzlich nicht ruhig geworden um Leverkusen, so würde ich das mal unterstreichen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ergänzend dazu, man hat eine sehr gute Pokalsaison gespielt, dort im Halbfinale gegen die Bayern verloren. Ansonsten auch Champions League war eigentlich sehr okay. Also Achtelfinale, dort rausgegangen gegen Arsenal, es kann passieren. Vielleicht ein Wort noch. Also wie gesagt, die Vorbereitung hast du ja auch schon gesagt, die konntest du wegschmeißen im Prinzip. Und dadurch hat man es aber eigentlich hinten raus noch ordentlich gemacht, ne, weil du legst nun mal die Grundlage für eine gesamte Saison in der Vorbereitung. Und wenn du die dann im Prinzip nach wenigen Wochen über den Haufen wirfst, dann das holst du nie wieder auf. So, von daher, finde ich, haben sie es ordentlich gemacht. Iraola, der wird nie im Leben jetzt zu Leverkusen mehr gehen. Auch Glasner, also never ever. Also das, was Glasner über die Jahre bei Crystal Palace geleistet hat, mit einem vergleichsweise für Premier League-Verhältnisse lächerlichen Budget. Also, da wird er nicht zu Leverkusen gehen. Das würde mich wirklich wundern. Ich habe beim Kicker irgendwie gelesen, dass es da wohl einen großen Unbekannten noch gibt, der wohl auf einer Liste sogar noch vor Glasner steht. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich wüsste da jetzt niemanden, der mir jetzt einfallen würde. Insofern, das bleibt eine spannende Kiste. Man hat die Saison noch halbwegs gerettet. International war es okay, was man abgeliefert hat. Aber ansonsten, ja, muss man jetzt in der Sommerpause ein ganz anderes Gesicht zeigen. Aber vor allem erstmal Trainer finden, ne? Also, genau. Das ist jetzt
damit man so der Main
Part. Ja, genau. Bevor überhaupt Simon Rolfes auch mit Transfers und so wieder anfangen kann zu planen, ne? Also, von daher sollte man da ganz schnell für klare Verhältnisse sorgen. Ich würde mal sagen, gehen wir mal zum SC Freiburg. Und präzise, seitdem es diesen Podcast gibt und darüber hinaus ja schon wesentlich vorher, kommt man ja aus den Superlativen beim SC Freiburg ja im Prinzip nicht raus. Also Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart. Check, das war stark. In der Bundesliga die Dreifachbelastung bis zum Schluss geschultert. Am Ende des Tages spielt man nächste Saison sogar international gut. Man muss erstmal durch diese nervige Conference League Playoffs gehen. Ich hoffe mal, dass sie das schaffen. Aber ansonsten, du hast nächste Saison international wieder Fußball. Du hast das Europa League Finale erreicht. Was für ein unfassbarer Erfolg. War dort dann leider gegen Aston Villa relativ chancenlos. Aber was für eine wahnsinnige Reise durch Europa. Richtig, richtig stark. Hinten raus ging ihnen, wie gesagt, so ein bisschen die Luft auch aus. Aber all in all, wie Julian Schuster. Und nochmal, was haben wir alles gesagt mit Christian Streich? Was für ein Mensch da geht, was der aufgebaut hat. Und Julian Schuster führt das 1:1 so weiter. Und das ist unfassbar. Man hat jetzt auch schon die Grundlage für die neue Saison gelegt mit Mio Backhaus, mit einem Yamamoto. Also man ist auch, was die Verpflichtungen angeht, schon relativ gut dabei, vergleichsweise. Und insofern sieht das auch für die neue Spielzeit schon jetzt wieder super grandios aus. Anthony Jung hat man noch mal verlängert, auch Yannick Hut als Ersatzkeeper. Also insofern, bei Freiburg müssen wir uns keine Sorgen machen. Und Glückwunsch zu dieser überragenden Saison.
Kann man sich nur anschließen, auch was ein Matthias Ginter für eine Saison gespielt hat, Johann Mansambi sowieso, aber auch ein Eckestein mit unfassbar viel Konstanz. Osterhage am Ende natürlich raus gewesen mit Verletzung, aber du hast eigentlich bei Freiburg auf keiner Position jemanden, der so ein bisschen negativ raussticht. ein Namen, den ich noch, weil, also, wie kann man seine Profikarriere größer beenden als mit einem Europa-League-Finale? Nikolas Höfner, der jetzt ja zur zweiten Mannschaft noch gehen wird, aber mit der Profikarriere war es das. Ich finde, das macht Freiburg eben auch sehr gut, dass sie ganz geräuschlos auch Generationswechsel einleiten. Mit Nikolas Höfner hat sich das schon in den letzten Jahren abgezeichnet, der nach und nach weniger gemacht hat, aber nie an Bedeutung verloren hat. Und bei Christian Günther wird es ja auch immer mehr, dass er deutlich häufiger auf der Bank sitzt, aber man macht das unfassbar geräuschlos und sehr, sehr geplant. Also das ist einfach, einfach top und finde ich eine brillante Vorlage, wie man auch ansehnlichen Fußball spielen kann, wie man erfolgreich sein kann und das über Jahre. Chapeau SC Freiburg.
Machen wir weiter mit Eintracht Frankfurt. Ja, wir haben viel über die Freiburger, viel Positives gesagt, über die Breisgauer und die Frankfurter. Ja, also Platz 8 in der Bundesliga. Ich sag mal so, nach 6 Jahren erstmals das europäische Geschäft verpasst. Das kann ja mal passieren. So wie es am Ende des Tages passiert ist, muss man sich bei der SGE schon fragen, was für ein Wahnsinn da eigentlich die ganze Spielzeit über getrieben wurde. Fangen wir mal an. Also Champions League Vorrunde hat man mit 4 Punkten beendet. Man muss dazu sagen, Frankfurt hat ein brutales Programm. Ist noch okay. Dann aber, wenn du auch hinten raus sie anguckst, die letzten 8 Spiele hat man nur eines gewonnen. Man hat 65 Gegentore gefressen. Nur Heidenheim und Wolfsburg sind schlechter. Du hattest einen Dino Toppmüller, dessen Fußball war dir nicht mehr gut genug. Natürlich, weil du dir auch hinten wie bekloppt die Gegentore gefangen hast. Dann hattest du, glaube ich, 3 Spiele Dennis Schmidt als Interimstrainer. Ich glaube, der hat da kein einziges Spiel gewonnen. Und dann kam Albert Riera. Und du dachtest dir, also es war lustig, sich jede Woche aufs Neue Eintracht Frankfurt, dir die PKs, dir die Interviews von Albert Riera anzugucken. Wir haben die ganze Saison darüber gesprochen. Seine komischen Aussagen mit, ja, ich rieche gerne an meinen Spielern, meine Spieler sollen wie Haie auf dem Spielfeld sein, was weiß ich. Und kam ja auch sowas am Anfang wie, man wird an jedem Einwurf, an jeder Ecke wird man Veränderungen merken. Am Ende, Riera hat die Eintracht auf Frankfurt auf Platz 8 übernommen. Und genau da endete die Saison am Ende des Tages. Also es hat sich nichts verändert im Prinzip. Was auch noch dazu kommt, ist, also wie gesagt, die Transferphase war eine absolute Vollkatastrophe. Die kann man jetzt Riera auch nicht zurechnen. Aber allgemein die Kommunikation, wie mit einem Johnny Burkhardt, wie mit einem Mario Götze umgegangen wurde, dessen Vertrag du im Frühjahr verlängerst, er dann hinten raus fast kein Spiel mehr macht, wo du dich dann auch fragst, also auch auf Management-Ebene, kann da ja irgendwas nicht so ganz klar gewesen sein, warum du dann so eine Entscheidung triffst. Wir hatten andauernd das Thema mit den Torhütern, diese andauernde Hin- und Herwechselei, wo du im Prinzip beiden massiv geschadet hast in der Entwicklung. Und ja, im Endeffekt nochmal, man kann sagen, ja, Eintracht Frankfurt hat mal eine schlechte Saison gehabt und die haben trotzdem immer noch einen guten Kader. Ne? Also schau dir diese Offensive an, da kannst du so viel rausholen. Am Ende des Tages spalten sich ja auch alle so ein bisschen an Riera. Ne? Die einen sagen, ey, der hat da frischen Wind reingebracht. Gebe ihm eine Vorbereitung. Er hat ja selbst dann auch gesagt, ihr habt ja nur 20% von Albert Riera bekommen. Und ich so, alter Schwede, wenn dann noch mehr, was wäre denn noch alles passiert an der Stelle? Aber für mich war die Trennung am Ende folgerichtig. Und jetzt kommt Adi Hütter. Das ist für mich auch eine Entscheidung, werden wir vor allem in der Saisonvorbereitung wahrscheinlich viel auch drüber sprechen. Mein Take vielleicht schon mal dazu. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Rückkehraktionen oder Rückholaktionen, sage ich mal. Klar, die Zeit unter ihm war damals erfolgreich. Ne? Wir erinnern uns, 2018 bis 2021 hat die Frankfurter Eintracht unter anderem ins Europa-League-Halbfinale geführt. In den 3 Jahren ist man 7., 9., 5. geworden in der Bundesliga. Also es war auch richtig, richtig gut. Aber wenn man sich auch mal zurückerinnert, wie dann damals der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach zustande kam am Ende der Saison, ne, und dass es da, man da eigentlich im Schlechten auseinandergegangen ist, finde ich es schon sehr merkwürdig, warum man jetzt auf einmal das glorifiziert und sagen, ey, okay, Schritt auf das, was hinten raus war, egal wie wir uns da gegenseitig rund gemacht haben, auch in der Öffentlichkeit, aber sportlich war es gut, deswegen arbeiten wir jetzt wieder zusammen. Ich habe Zweifel daran und ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
Ich bin mal sehr gespannt, ob es funktionieren wird. Ich glaube, dass mit Adi Hütter die Voraussetzungen besser sind, als dass sie es mit einem Albert Riera waren und auch besser, als sie es an anderen kolportierten Personalien waren. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich finde Rückholaktionen, das hat der BVB jahrelang perfektioniert, nicht immer ein Heimatstitel sind. Trotzdem muss man sagen, dass Adi Hütter auch damals ein Erbe übernommen hat, als er zum ersten Mal zur Eintracht Frankfurt kam, wo man auch schon gesagt hat, boah, du kommst, übernimmst von Niko Kovac, der den Verein von der Relegation bis zum Pokalsieg gebracht hat innerhalb von 2,5 Jahren. Also das war eine Wahnsinnsbilanz und es war auch da schon eine Aufgabe, wo man gesagt hat, boah, ob das so einfach wird. Deswegen glaube ich schon, dass das funktionieren kann und dass er auch zeigt, also dass ein Adi Hütter Offensiven zum Laufen bringen kann und offensives Material zum Laufen bringen kann. Das hat er gezeigt damals mit der berühmt-berüchtigten Büffelherde. Da mache ich mir grundsätzlich weniger Gedanken, glaube aber, was man bei Frankfurt trainerunabhängig sich nochmal klar werden muss, ist, dass man jahrelang mit einem gewissen Modell gut gefahren ist und dass das immer gut lief, dass man junge Spieler geholt hat, nach einer Zeit teuer verkauft hat, vor allem Offensivspieler, aber nach einem gewissen Zeitraum und vor allem hat man da letztes Jahr aus meiner Sicht den Fehler gemacht, sich auch von Kevin Trapp zu trennen. Jetzt gar nicht unbedingt aus seiner Qualität, aber diese Mannschaft hat für mich keinen wirklichen Führungsspieler. Wenn man sich auch mal auf die Körpersprache anschaut, ja. Robin Koch ist für mich auch kein Kapitän, der das souverän rüberbringt. Der Mann staucht vor allem in der Endzeit von Topmüller, aber auch noch in der Schmidt-Zeit und auch noch in der Riera-Zeit, staucht teilweise Mitspieler auf dem Platz an, wie er teilweise auch Kauer Santos, der sichtlich und verständlicherweise verunsichert war, wie er ihn angegangen hat. Für mich völlig unverständlich. Arthur Theat konnte auch nicht das, was er in der ersten Saison gezeigt hat, rüberbringen. Also ganz, ganz viel, wo man sagen muss, Führungsspieler, Fehlanzeige. Mario Götze ist das für mich auch nicht vom Typ. Und wenn du am ehesten, wenn ich über Führungsspieler nachdenke, zumindest wenn das mich angeht, an Timothy Chandler denkst, dann sagt das auch ein bisschen was davon aus, dass da vielleicht auch noch mal ein bisschen geschaut werden muss und eben nicht nur vielleicht an, oh, wen können wir jung verpflichten und dann mit Faktor 10, 20, 30 verkaufen können.
Das wird jetzt eine spannende Aufgabe sein für Markus Krösche in diesem Sommer. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob das mit Adi Hütter so funktionieren wird, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss da die Frankfurter Eintracht auch aufpassen, dass sie jetzt nicht in diesen Strudel geraten, wie beispielsweise in Borussia Mönchengladbach. Ne? Also die immer jahrelang dabei waren und dann auf einmal, wenn in einem Jahr diese Einnahmen fehlen, du dann dem immer hinterherrennst und gar nicht mehr hochkommst. Ne, das ist natürlich das Risiko, wenn du über Jahre immer auch mit diesen Einnahmen gerechnet hast, auch wenn es mal Europa League, mal Champions League war. Aber wenn du das dann halt nicht mehr hast, dann wird es schwierig, da manchmal wieder hinzukommen. Aber insofern, wir werden es sehen, ob die Frankfurter Eintracht das schafft. Und der FC Augsburg, da gab es ja auch mal ein spannendes Projekt am Anfang der Saison mit Sandro Wagner. Das ist am Ende des Tages ja krachend gescheitert und ging am Ende zu Manuel Baum. Und dieses Projekt geht weiter, Nico.
So ist es. Es war, wenn man am Ende drauf schaut, Augsburg auf einem Mittelfeldplatz mit etwas mehr als 40 Punkten. Wenn man sich das am Ende anschaut, könnte man eigentlich sagen, Ach, Augsburg mit Mittelfeldplatz ist doch wieder alles wie normal gewesen. Typische Augsburg-Saison, graue Maus. Ich finde aber, das war eigentlich keine typische Augsburg-Saison im Gesamtsinne, denn du hast angesprochen, der letzte Sommer war wahrscheinlich der meistbeachteste des FCAs in der Bundesliga in Saison Nummer 15 rund um Sandro Wagner, der unter positiven Vorzeichen gekommen ist als Nachfolger von Jes Torup. Und ich finde auch, es hat zu Beginn auch positiv ausgesehen. Ich finde, man hat in der Vorbereitung ganz gute Anzeichen gesehen. Gutes Pokalspiel, guter Start mit einem Sieg in Freiburg. Und auch das war so ein bisschen der Knackpunkt, das Bayern-Spiel, wo man eigentlich eine starke Leistung gezeigt hat, aber wo so ein bisschen die Themen losgingen. Sandro Wagner, der neben dem Platz sehr große Aussagen getroffen hat, die du treffen kannst, aber die nachhaltig sich ab diesem Bayern-Spiel, nach diesem Bayern-Spiel im Gegenteil bestätigt haben. Man hat dann eben ab dem dritten Spieltag eine ganz, ganz schwarze Serie gehabt, hat insgesamt in 12 Spielen in der Bundesliga unter Wagner nur 3 gewonnen und die auch zu Beginn dieses gute Spiel in Freiburg, aber sonst Wolfsburg und ein sehr auswärts schwacher HSV, das sagt dann auch schon ein bisschen was aus. Man hat sich dann eher im fußballerischen Sinne, es war keine wirkliche Weiterentwicklung. Man hat sich ganz schnell wieder auf den typischen, sehr pragmatischen Stil zurückentwickelt. Von daher war es keine Überraschung, dass es nach der Niederlage in Hoffenheim die Entlassung gab. Und dann Manuel Baum, eigentlich ja ganz klar nur als Interimstrainer erstmal bis Winter. Aber das hat schon gut funktioniert. Und dann hat man, obwohl er ja selbst auch, er will das gar nicht unbedingt, hat man mit ihm bis Sommer weitergemacht. Und die Rückrunde war überragend. Also man hat das sechstbeste Rückrundenteam. Man hatte am 34. Spieltag noch die Chance auf Europa. Das wäre zum zweiten Mal nach 11 Jahren mal nochmal der europäische Wettbewerb gewesen. Hat das am Ende knapp verpasst. Trotzdem ist es punktetechnisch mit 43 Punkten die geteilt zweitbeste Bilanz der 15-jährigen Bundesliga-Geschichte. Und hat eine unter Manuel Baum für Augsburg-Verhältnisse wirklich überragende Rückrunde gespielt. Wo ich mal gespannt bin, ob man das jetzt in die nächste Saison rüberbringt, weil man ein bisschen vergisst, man hat auch letzte Saison eine gute Rückrunde gespielt unter Jes Torup, die aber Richtung Ende ein bisschen auslief. Und dann hat man sich getrennt, dann hat man den nächsten Schritt gehen wollen, der ist zurückgegangen. Von daher steht man eigentlich ähnlich da, wie vor einem Jahr, nur unter anderen Vorzeichen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie man das im Sommer umsetzen kann. Es sieht nicht so aus, als würde es große Verluste geben, kadertechnisch. Man geht das weiterhin im 3-4-2-1 an, wo man aber auch sagen muss, an ein paar Stellen kann man sich überlegen, gibt es nicht mit dem Ball auch den nächsten Entwicklungsschritt? Will man den überhaupt gehen? Weil auch da nach der X-Goals-Tabelle ist das mitunter die größte Overperformance, die es gab in dieser Bundesliga-Saison. Also da stünde man auf Platz 14. Was mir auch so ein bisschen fehlt, ist, hast du einen klaren Goalgetter, also jemand, der dir 10+ Tore garantieren kann, der dir vielleicht den nächsten Schritt verhelfen kann. Gregoritsch könnte das sein, der im Winter kam und eine starke Verstärkung auch für diese starke Rückrunde war. Trotzdem ist das so die Offensivreihe, die, bei denen ich noch die größten Fragezeichen bei Augsburg habe, weil sonst Damen-Tor, Check, Defensive, wenn ich mir einen Mazzima angucke, ja klar, war zwischenzeitlich verletzt, aber das ist ein überragender Innenverteidiger. Im Mittelfeld ein Kade, der eine überragende Saison gemacht hat, auch ein Massengo. Also du hast bei Augsburg, finde ich, ein Grundgerüst, das auch nicht mehr nur für unteres Mittelfeld und mal 40 Punkte, sondern du bist, finde ich, bei Augsburg bei so einem Punkt, wo wir bei Freiburg bei 4-5 Jahren waren, wo man gesagt hat, ja, die haben einen Kader, mit dem sie problemlos die Klasse halten und wenn es sehr gut läuft, nach Europa kommen können oder gut nach Europa kommen können. Und ich finde, in den Schritt kann Augsburg jetzt auch mal kommen, weil sie haben für mich einen Kader dafür und sie haben, finde ich, von der Größe, vom Umfeld, haben sie mit Freiburg eben eine Vorlage, wie das auch funktionieren kann. Ich bin gespannt, wie das läuft, würde aber sagen, nachdem ich jahrelang sehr kritisch dem FCA gegenüberstand, haben sie mir in diesem Jahr besser gefallen.
Das würde ich exakt so unterschreiben. Ja, Anfang Dezember stand man auf Platz 14, ne? Also das musst du dir mal vorstellen. Was so ein bisschen nicht beantwortet wurde, wie es jetzt mit Sandro Wagner weitergeht, da warten wir noch auf eine Antwort. Aber gut. Bayer Leverkusen. Nein, bring jetzt niemanden auf dumme Gedanken, aber das hätte irgendwie was Witziges. Apropos Platz 10, die Mainzer, ein weiteres Beispiel der verrückten Saison, beziehungsweise ein weiteres Beispiel der Extremen, kann man, glaube ich, so gut sagen. Wenn du dir auch anguckst, Conference League, Viertelfinale gegen Racing Straßburg ausgeschieden. Man stand zwischenzeitlich wiederum in der Bundesliga so auf dem letzten Platz. Und dann kam Urs Fischer. Und es wurde hinten raus so viel besser, so viel anders, Nico.
Ja, es ist Mainz 05 schafft etwas unmöglich zu glaubendes zum dritten Mal in diesem Jahrzehnt. Das muss man sich mal vorstellen. Das hatten wir 2021, als man zur Hinrunde zum Winter sang- und klanglos hinten stand. Kam Bo Svensson. Man hat eine überragende Rückrunde gespielt. Eine der besten Rückrunden, mit denen man europäisch unterwegs wäre, hat sich souverän gerettet. Vor 2 Jahren, Bo Henriksen kam nach einer bescheidenen Hinrunde unter eben diesen Bo Svensson, hat sie überragend gerettet mit einer Rückrunde, die für Europa gereicht hätte. Und jetzt kam Urs Fischer zur Rückrunde, beziehungsweise schon vor der Rückrunde, er kam im Dezember zum 14. Spieltag. Und wir haben das dritte Mal, dass der erste FSV Mainz 05 vom Abstiegsplatz nach der Hinrunde auf die Rückrundentabelle Europapokalplatz kommen würde. Im Gesamten war es Platz 10, aber das ist, kann man den Mainzern gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie das zum dritten Mal schaffen. Nach ja, der wirklich sehr bescheidenen Hinrunde, wo man vielleicht das Gefühl hatte, Conference League, ist das nicht eher Fluch als Segen, so ein bisschen wie bei Heidenheim im Jahr davor. Allerdings muss man sagen, war es vielleicht auch eher eine Fortsetzung von dem, was sich Ende der letzten Saison schon abgezeichnet hat, weil unter Bo Henriksen, wollen wir nicht vergessen, hat man in der Saison davor bis Februar, war man Februar, März auf Kurs Champions League und hat dann hinten raus schon durchaus Einbruchsverhältnisse angelassen. Und ja, da hatte man einen Trainer, der sehr viel auch über Emotionalität kam, immer in die Kurve zu rennen. Und dann war relativ klar, wenn das mal nicht so losgeht in eine gute Saison, dann kann das auch schiefgehen. Und das hat man zu Beginn der Saison gesehen. Die Entlassung nach 13 Spieltagen war entsprechend folgerichtig. Aber Urs Fischer hat ja direkt mal zum Start gegen Bayern unentschieden geholt in der Bundesliga. Und das hat sich einfach fortgesetzt mit einer, wie gesagt, Wahnsinnsaufholjagd. Fünfter der Rückrundentabelle, beste Conference League-Teilnahme. Du hast es gesagt, mit dem Viertelfinale ever eines deutschen Teams. Gut, sind auch erst 5 Jahre, aber trotzdem, das war, nachdem Heidenheim es zumindest mal eine K.O.-Phase geschafft hat, was dann zumindest letztes Jahr mal endlich mal ein bisschen positiver war. Ich war nach davor ja, sehr, sehr schwachen Jahren, hat Mainz zum ersten Mal die Conference League in ein sehr positives Licht gerückt aus deutscher Sicht. Und man hat, finde ich, auch einen tollen Kader. Kai Schusano im Mittelfeld zum wiederholten Male unfassbar Spaß gemacht. Ein Danny da Costa, bei dem du immer sagst, boah, reicht das noch eine Saison? Wieder als Dauerbrenner unterwegs. Nadim Amiri, Mainzer X-Faktor, jetzt auch schon seit 2,5 Jahren. Wenn er fit ist, immer gut. Also eigentlich, wenn er nicht verletzt ist, immer gut. Von daher finde ich auch zu Recht im Kader mit dabei. Und man hatte auch Verletzungsprobleme unter Urs Fischer, wollen wir nicht vergessen. Silas, die fast komplette Rückrunde gefehlt, nachdem er im Winter erst dazugeholt worden ist. Auch ein Hollerbach. Tietz war ein starker Wintertransfer. Das Einzige, wo ich bei den Mainzern mit Blick auf die kommende Saison gespannt bin, wir hatten jetzt eben, also ja, ich habe es eben sehr lobend gesagt, dass sie dreimal so eine Aufholjagd hingelegt haben, aber wie kann man verhindern, dass das immer wieder alle paar Jahre passiert, dass sich scheinbar ein erfolgreicher Trainer abnutzt und dass man zu Winter wieder einbricht, beziehungsweise zu einer neuen Saison einbricht und dann im Winter wieder so eine Aufholjagd machen muss? Das ist was, wo man sich auch mit Blick auf die Kaderplanung Gedanken machen muss. Auch hier, Torhüterposition ist ein Thema. Robin Zentner fast die gesamte Saison verpasst. Lasse Ries konnte nicht wirklich überzeugen. Daniel Batz dafür umso mehr. Der würde jetzt aber zu Gladbach wechseln, ablösefrei. Ich fand Batz sogar noch den besten in dieser Saison. Von daher bin ich mal gespannt, wie man da weitermacht. Ja, aber ansonsten, das Grundgerüst ist da und was man durchaus auch positiv sagen kann, man hat nicht den Urs Fischer Fußball gespielt, wie er komplett bei Union war. Also das war schon ansehnlicher als zu Union-Zeiten. Klar, Pragmatismus, aber schon auch attraktiv anzuschauen. Also das Grundgerüst steht absolut und ich bin zuversichtlich, dass Mainz eine sehr, sehr ruhige nächste Saison spielen wird.
Ich glaube auch. Die Grundlage ist auf jeden Fall da und im nächsten Jahr, auch wenn das hinten raus die Mainzer gar nicht mehr so riesig beeinträchtigt hat, hat man aber zumindest jetzt auch erstmal Ruhe mit dem internationalen Geschäft, was wie gesagt nicht heißt, dass die Mainzer da keine gute Arbeit geleistet absolut hätten in diesem Jahr.
Und was ich noch abschließend zu den Mainzern auch loswerden will, weil das finde ich auch konstant sehr für den Charakter dieses Vereins spricht. Wir hatten vor ein paar Jahren diese Meisterthematik, als es für Mainz um nichts mehr ging und sie im BVB die Meisterschaft wegnahmen mit ihrem Sieg am letzten Spieltag. Auch in dieser Saison ging es für sie am letzten Spieltag um nichts mehr und man hat in Heidenheim gewonnen, die zu der Zeit sehr gut drauf waren und ja noch um den Klassenerhalt gekämpft haben. Also das sagt sehr viel in einer Bundesliga, bei der wir, finde ich, einige Clubs haben, die es vermissen lassen, dass wenn es für sie um nichts mehr geht, das bis zum Ende die Spannung hochzuhalten. Und das hat Mainz 05 zum wiederholten Mal gezeigt. Da stimmt der Charakter und da sind vielleicht auch Personen im Hintergrund mit Christian Heidel, die auch das an die Mannschaft entsprechend verkörpern. Also das noch als lobendes Schlussfazit.
Machen wir schnell weiter mit Union Berlin. Man könnte ja sagen, mit Platz 11 muss eine solide Saison gewesen sein. War es aber nicht. Also man hat sich am Ende des Tages ins Ziel geschleppt, muss man mal ganz klar so sagen. Man hat sich im Laufe der Saison von Steffen Baumgart getrennt. Das war relativ logisch, weil Baumgart steht für keine sportliche Weiterentwicklung. Das hast du die ganze Saison über gesehen. Spielerisch, es ging nichts voran. All in all kann man wieder sagen, Union hat aus den Möglichkeiten am Ende des Tages noch das Beste rausgeholt. Transferphase haben wir schon x-mal besprochen, war eine Vollkatastrophe unter Horst Held. Das hast du in dieser Saison auch häufiger wieder gesehen. Allein im April 6 Spiele, kein einziges gewonnen. Spannend wird's, was die Unioner jetzt machen mit Mauro Lustrinelli. Kommt vom FC Thun, hat also den FC Thun als Aufsteiger zur Meisterschaft geführt in der Schweiz. Das musst du erstmal hinkriegen. Insofern spannende Personalie, auch weil er bei der Vorstellung gesagt hat, er möchte den Offensivfußball, den er in Thun gespielt hat, möchte er mit zu Union bringen. Und das ist ja was vollkommen anderes, etwas ganz Neues. Dementsprechend bin ich unfassbar neugierig, wie das bei den Eisernen in der nächsten Saison aussehen wird, weil die Unioner bisher ja eher offensiv so ein bisschen bieder unterwegs waren. Und unter Steffen Baumgart hat sich das ja teilweise noch verschlimmert. Also insofern freue ich mich da ehrlicherweise darauf und ich hoffe, dass der Ansatz gut funktionieren wird. Allgemein zur Saison kannst du sagen, wie gesagt, Platz 11 sieht eigentlich vergleichsweise gut aus, aber so solide war das eigentlich in keiner Phase des Spiels und wir werden ja gerade auch hinten raus, wenn wir über die Teams unten sprechen, glaube ich, noch häufiger den Satz sagen, die haben massiv davon profitiert, dass es noch schlechtere Mannschaften gab.
Es war, also das kann man schon für die gesamte zweite Tabellenhälfte sagen, das war, sie hatten sehr viel Glück, dass die letzten drei sehr wenige Punkte geholt haben. Das kann man auch über die Berliner sagen. Aber teile ich komplett, um das Ganze kurz zu machen, deine Erwartung für die nächste Saison. Ich bin sehr gespannt. Vor allem darf man nicht vergessen, die Innenverteidigung der letzten Jahre, die eigentlich immer konstant geliefert hat mit Döki und Late, ist weg.
Ausrufezeichen. Bin gespannt, wie sie das lösen. Wie gesagt, da hat Horst Held endlich meine Aufgabe und ich hoffe, dass er sie gut löst. Ihr hört, ich bin kein großer Fan von ihm. Borussia Mönchengladbach. Kommen wir zum zweitlauffaulsten Team der Bundesliga und auch die hatten ja eine sehr frühe Trainerentlassung in der Saison nach dem dritten Spieltag und Ja, das war eine wahnsinnige Überraschung, kann man, glaube ich, sagen. Also Gladbach war, glaube ich, so der Tipp. Wo wird es die erste Trainerentlassung in der Saison stattfinden? Bei der Borussia. Und dann kam Bayer Leverkusen leider dazwischen. Aber ansonsten, ja, Nico, auch da muss man sagen, eine furchtbare Saison eigentlich.
Ja, auf Ansage war das ja. Also das war ja auf Ansage, dass wir schon im letzten Sommer gedacht haben, was soll das bei Borussia Mönchengladbach werden? Das hat schon 2 Jahre jetzt unter Simeone nicht geklappt und es gab keine Weiterentwicklung und auch nichts, das Anzeichen, dass man sagen könnte, oh, gib dem noch eine Vorbereitung und dann wird das funktionieren. Er hatte ja genug Zeit. Also das war keine Überraschung, dass nach 3 Spieltagen Schluss war bei Gerardo Seoane. Und wollen auch nicht kurz vergessen, wenige Wochen später auch bei Roland Wirkus, der, das muss man ihm sehr positiv lassen. Man hat immer gemerkt, dass ihm der Verein sehr, sehr am Herzen liegt. Das kann man ihm überhaupt nicht absprechen. Und ich glaube, menschlich ist das auch einwandfrei. Man versucht ja auch Mittel und Wege zu finden, ihm nochmal irgendwie im Verein Posten zu geben, weil er für den Verein brennt. Aber für die erste Reihe ist er einfach niemand gewesen aus meiner Sicht. Ist ja völlig okay. Aber man hat es einfach zu lang gezogen, sowohl bei Seoane als auch bei Wirkus. Dann war es die Interimslösung mit Eugen Polanski, die, und ich finde auch zu Beginn, was sehr Erfrischendes reingebracht hat, mit etwas, was Gladbach eher lange verkörpert hat in den 10er-Jahren, aber in den letzten Jahren kaum, also letztmals finde ich unter Marco Rose, dass man so einen Trainer hatte, bei dem man, ja, da ist nochmal so ein bisschen, der bringt nochmal auch die Fans dazu, Euphorie zu verspüren. Der versteht, ja, wie dieser Verein, wo es ja Mönchengladbach funktioniert. Da waren natürlich auch ziemlich wilde Spiele dabei, das 4-6 gegen Frankfurt als vielleicht verrücktestes Spiel dieser Bundesliga-Saison. Hm. Aber in Summe, ja, hat man dann mit ihm weitergemacht, hat es dann auch bis zum Hinrundenende sehr ordentlich gemacht. Von daher wirkt es eigentlich ganz okay. Als Problem, was für mich so auch ein bisschen ein Wendepunkt war bei Gladbach im negativen Sinne, war das letzte Hinrundenspiel im Januar, als man 5-1 in Hoffenheim verlor. Eugen Polanski nach dem Spiel fuchsteufelswild war und auch erkennbar Dinge hinterfragt hat. Und ich will mir jetzt nicht, man will jetzt nicht zu sehr mutmaßen, Dinge, die man nicht weiß und spekulieren, aber es wurde auch von Gladbach-Fanseite gesagt, gab es da womöglich einen Maulkorb, weil seitdem hat sich die Kommunikation von Eugen Polanski in das typische Gladbach der letzten Jahre Dinge schönreden verkörpert. Und da muss man sagen, hat auch Ruven Schröder nicht den ganz frischen Wind mit reinbringen können. Man hat von den geholten Transfers wie ein Shuto Machino nicht wirklich profitieren können. Tabakovic als Laie war noch mit einer der besten Transfers. Trotzdem ist es so ein bisschen, man hat Richtung Ende, als man dann gerettet war, nochmal bessere. Das muss man sagen, nachdem man gerettet war, haben sie es nochmal besser gemacht. Das letzte Spiel gegen Hoffenheim war so nochmal so ein bisschen, wo man sagen konnte, okay, wenn sie so immer spielen würden, dann könnte man sagen, man geht den nächsten Schritt. Die Frage ist, kann man diesen nächsten Schritt auch nachhaltig gehen? Ich habe da so meine Fragezeichen. Vor allem, weil man jetzt, und da hat man sich sehr lange Zeit gelassen, mit der Entscheidung und der Verkündung, dass man mit Eugen Polanski weitermachen wird. Man wird mit ihm weitermachen. Ich bin sehr gespannt, ob man jetzt auch kadertechnisch Lehren daraus zieht, weil man muss Dinge verändern, auch nach dem Abgang von Rocco Reitz, der auch als Identifikationsfigur gehen wird. Da steht jede Menge an für Ruben Schröder. Ich bin mit der Personalie Eugen Polanski nicht wahnsinnig zuversichtlich und ich glaube, es wird nicht so krachend sein wie unter Seoane, aber es droht, dass der Fehler sich, finde ich, wiederholt, ja, dass man mit einem Trainer, der ja vielleicht mal am Ende ein überzeugendes Spiel gemacht hat, aber grundsätzlich, wo man die Frage stellen muss, ja, wird sich da jetzt über den Sommer verändern? Ich habe schon gehört, du stimmst mir zu, will noch abschließend sagen, gab aber auch einen anderen Fallbeispiel. Christian Ilzer wäre ich vor einem Jahr genauso kritisch gewesen. Da hat die Sommertransferperiode geholfen. Aber grundsätzlich bin ich da eher skeptischer, weil von dem, was ich bisher gesehen habe, hat mir das jetzt nicht wahnsinnig überzeugt.
Na, Rufen Schröder meinte ja, es wird kein Weiter-so geben in Bezug auf die Verlängerung von Polanski. Also in seinem näheren Umfeld gibt es ja Veränderungen, aber für mich ist Polanski ein Weiter-so. Sorry, das kann funktionieren. Ich glaube da nicht dran, ganz ehrlich. Und Gladbach ist für mich ein Phänomen, so ein Traditionsverein, über die ich in den letzten Jahren so viel Kacke erzählt habe. Also Kacke, die gestimmt hat, nicht im Sinne von, dass es nicht gestimmt hat, sondern einfach, aber immer so derbe kritisiert habe für das, was sie da tun, weil ich nicht verstehe, wie man in einem Traditionsverein so viel Schwachsinn machen kann. Und für mich geht es an dieser Stelle genau weiter. Aber sie haben einen Transfersommer. Vielleicht sitzen wir hier bei der Saisonvorschau und ich sage bei den Transfers, oh, ganz nett, was sie da gemacht haben. Ich bin gespannt. Aber also, wie gesagt, reißen sie es jetzt in dem Transfersommer für mich nicht raus, dass ich sage, okay, ich sehe dahinter einen Plan, ich sehe dahinter was, was mich interessiert und neugierig macht, ist die Sache ziemlich schnell geregelt. Kann ich schon mal vorab sagen.
Und dann muss man, wie bei vielen Clubs, gespannt sein, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die restliche Bundesliga einfach so wenig Punkte holt, dass man damit nicht noch mehr in die Bredouille kommt, weil da hatte Gladbach, das ist eben schon bei Union angedeutet, echt viel Glück.
Auf jeden Fall. Kommen wir zum Team, welches das unfairste Team der Bundesliga, das lauffaulste Team und die Mannschaft oder der Verein mit den zweitwenigsten Sprints in der Bundesliga war. Es klingt jetzt erstmal alles schrecklich, aber der HSV hat eine gute Saison gespielt. Da stellt man sich ja eher eigentlich die Frage, was macht der HSV in der nächsten Saison ohne einen Vuskovic, ohne einen Vieira, ohne einen Königsdörfer? Also, ich stelle die Frage jetzt schon mal so in den Raum, bleibe ich aber kurz noch mal bei der aktuellen Saison. Das, was halt so ein bisschen schwierig war zwischendurch, du hattest diese 6 Spiele ohne Sieg, aber insgesamt hat der HSV für mich eine gute Arbeit gemacht. Die Transfers, wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, dass man da besser war wie der FC und hahaha, ich habe viele kritische Nachrichten gekriegt, was für ein Schwachsinn ich erzähle. Schaut auf die Tabelle. Gut, Köln steht auf 14, aber es sind 6 Punkte Unterschied. Also insofern ist das eingetreten, was ich vorab prognostiziert habe. Und all in all kann der HSV auf eine, finde ich, sehr solide Bundesliga-Rückkehr gucken oder zurückschauen, was so ein bisschen jetzt die Herausforderung wird, wie du gerade diese Personalien ersetzt. Also das ist so unfassbar schwer, weil gerade Vuskovic, das war ein 6er im Lotto. Also dass du so einen nochmal kriegst, das ist nahezu unwahrscheinlich. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wer springt dafür in die Bresche? Weil dafür fand ich auch beispielsweise offensiv, auch wenn Vuskovic Verteidiger ist, aber offensiv war das dann doch eher schwach an vielen Stellen. Wurde Polzin ja auch für kritisiert für den Umgang mit Robert Glatzel, der ja angeblich auf dem Weg zum VfL Wolfsburg ist, interessanterweise. Da muss der HSV auf jeden Fall im Sommer bessere Transfers in der Breite tätigen, aber ansonsten Stimmung ist da, die Stadt ist da. Sie haben mit Katlin Krüger, jemand ganz erfahrenen vom FC Bayern, jetzt im Sportvorstand. Also insofern eine ganz spannende Geschichte für das nächste Jahr. Und worauf sie vielleicht oder woran sie noch arbeiten sollten, vielleicht nicht so viele gelb-rote Karten und rote Karten zu bekommen. Also es waren 5 gelb-rote und 3 direkte Platzverweise. Das ist ein bisschen viel. Aber ansonsten, ich war angenehm überrascht, wobei überrascht war ich gar nicht unbedingt, weil ich hatte es vor der Saison mit den Transfers, ich hatte damit gerechnet, aber trotzdem, wir haben uns immer über den HSV lustig gemacht in den letzten Jahren, die Bundesliga-Rückkehr hat mich sehr positiv gestimmt.
Ja, also ich bin ja regional wenige Kilometer entfernt, war auch diese Saison noch mal einige Male vor Ort und es war der Volkspark und der HSV haben der Bundesliga durchaus gefehlt, würde ich tatsächlich nach diesem Jahr so sagen. Und da waren einige besondere Spiele da. Bin aber genauso gespannt auf die nächste Saison. Da wird sehr viel passieren müssen. Aber das gilt einfach für sehr, sehr viele Teams in dieser zweiten Hälfte und auch von den Aufsteigern. Deswegen ich glaube schon, dass die Grundvoraussetzungen da sind. Aber Katrin Krüger, Klaus Koster und Erich Huber, so als sportlich Verantwortliche, werden da natürlich vor Aufgaben gestellt sein. Im Laufe der nächsten Saison wird nochmal ein emotionaler Boost sein, Mario Vuskovic zurückkommen, wobei man da auch anmerken muss, das wird länger dauern, bis er nochmal die Fitness hat, weil, also Fitness jetzt weniger, aber die fußballerische Grundpraxis, weil der durfte jahrelang jetzt kein Mannschaftstraining mehr machen, also in keinem Sinne. Aber trotzdem glaube ich, wird das, allein wenn er nochmal zum ersten Mal im Kader steht, zum ersten Mal eingewechselt wird, und das haben wir diese Saison schon gesehen, dass der Volkspark ein Thema sein kann für Punkte, wird das auch nochmal zum Thema werden in der nächsten Saison.
Auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zu dem Team, welches ich ja deutlich schlechter eingeschätzt habe wie den HSV. So groß war der Abstand dann doch nicht. Aber trotzdem in der Domstadt beim 1. FC Köln eine sehr merkwürdige Saison, auch gerade was die Trainerthematik angeht am Ende des Tages. Ich sag nur Lukas Kwasniok. Willst du gerne mal mit dieser Personalie anfangen, Nico?
Ja, also Lukas Kwasniok, der im Sommer gekommen ist, was man sagen muss, es hat sich im Kader nach dem Aufstieg schon auch einiges verändert. Ist ja auch nicht immer so die ganz gewöhnliche Sache, dass du mit einem neuen Trainer als Aufsteiger in eine Saison reinstartest. Und man muss ja auch sagen, sie haben es zu Beginn echt ganz, also nicht ganz gut, sie haben es überragend gemacht. Also ich habe sie auch vor der Saison mal nicht auf den Relegationsplatz getippt, und war entsprechend nicht auch eher skeptisch, aber das war zu Beginn sehr stark. Man hat offensiv eine unfassbare Wucht verspürt, mit El Mala, ein Wunderkind, das immer wieder von der Bank kam, aber auch sonst ein Bülter, der am Anfang ein großer Faktor war, ein Kaminski, der als Laie von Wolfsburg überragend eingeschlagen ist. Und das hat sich schon, finde ich, über 10, 12 Spieltage sehr gut gehalten. Das Problem ist, dass ab diesem Punkt sich gewisse Dinge abgenutzt haben und entsprechend auch die Personalie Lukas Kwasniok, der am Anfang, und das hat mir auch schon, obwohl es da erfolgreich war, nicht wirklich gut gefallen, du machst dir natürlich gewisse Punkte auf, wenn du mit dem Trikot draußen stehst, wenn du sehr, sehr abgehst, wenn du sehr, sehr interessante Aussagen tätigst und auch polarisierst. Das funktioniert, wenn es gut läuft, aber sobald es nicht mehr gut läuft, vor allem in einem, ich würde sagen, einem der medial aufgeladensten Umfeldern der Bundesliga, und das ist es in Köln einfach. Entsprechend hat es mich nicht überrascht, dass es dann in der Rückrunde, wo der Trend ein negativerer geworden ist, man hat wild durcheinander gewechselt, jede Woche eine neue Startelf, keinerlei Konstanz drin gehabt. Natürlich darf man nicht vergessen, man hatte auch vor allem defensiv unfassbares Verletzungspech, immer wieder neue Innenverteidiger, die sich verletzt haben. Aber trotzdem, wenn du schon immer wieder Ausfälle hattest, dann solltest du doch auch darauf setzen, und das kann man aus meiner Sicht Lukas Kwasniok sehr wohl ankreiden, dann solltest du doch in den anderen Mannschaftsteilen eher für Sicherheit sorgen, indem du weniger rotierst, indem du einen Topspieler wie El Mala auch in die Startelf stellst. Von daher war die Trennung irgendwann folgerichtig. Unter Rene Wagner, muss ich allerdings sagen, wurde es für mich nicht zwingend besser.
Ja.
Das Einzige, was er gut gemacht hat, das ist jetzt sehr plakativ das Einzige, aber das, was er, finde ich, besser als Kwasniok, war die Kommunikation nach außen, weniger anzukündigen, auch nicht unglückliche Aussagen, wie wenn medizinischer Notfall kommt und ja, das war schon ein bisschen schade, dass wir da die Unterstützung nicht hatten, was einfach unglücklich ist. Das hat er besser verkörpert. Er hat El Mala in der Startelf spielen lassen, was sich auch direkt ausgezeichnet hat. Man muss aber auch sagen, man hat fußballerisch eher eine Rückentwicklung vorgenommen. Spiele wie bei St. Pauli waren sehr abenteuerlich, wo man sich zu einem Punkt rettet, und auch sonst, als man dann gerettet war, wo man sagen kann, dann können wir ja schon mal neue Dinge probieren, hat es auch nicht wirklich gut funktioniert. Also Niederlage im letzten Heimspiel gegen Heidenheim war alles andere als gut. Jetzt macht man mit René Wagner weiter, der als Co-Trainer hochgestuft worden ist. ist ein bisschen gemein, dass ich jetzt das Gleiche sage wie bei Gladbach, aber auch da bin ich eher skeptisch, wenn du mit einem Interimstrainer, der jetzt keine zwingende Verbesserung aufzeigen konnte unter seiner Zeit, außer in einem kommunikativen Sinne. Ob das jetzt die richtige Wahl ist, sei mal dahingestellt. Und was in Köln seit Peter Stöger ja sowieso ein Problem ist. Ich habe mit Luca zuletzt auch nochmal drüber gesprochen, der ja bei den Kölnern noch andere und besondere und größere Einblicke hat, weil er entsprechend näher dran ist. Aber was man in Köln zwingend mal nochmal bräuchte, ist jemand, der auch nochmal länger als eine Saison da ist, weil du hast aktuell immer wieder kurz vor Saisonende einen Trainerwechsel, kaum Kontinuität. Und da muss man sagen, wird René Wagner der Trainer sein, mit dem du in ein zweites oder vielleicht sogar drittes Jahr gehen wirst? Ich habe da aktuell meine Fragezeichen. Vor allem, was passiert, wenn El Mala geht, auf dem René Wagner jetzt aktuell sehr viel das Spiel zugeschnitten hat in den letzten Spielen. Ich habe da entsprechend große Fragezeichen, lass mich aber auch da gern positiv überraschen. Thomas Kessler und René Wagner stehen aber vor durchaus großen Aufgaben im Sommer. Und ja, wie gesagt, Skepsis zwar geringer als bei Polanski, aber trotzdem vorhanden an meiner Seite. Wie würde mich mal interessieren, wie ist da dein Blick drauf mit René Wagner?
Skepsis ist da genauso groß wie bei dir im Prinzip. Also wenn du auch guckst, in den letzten 7 Spielen nur 1 gewonnen, sagt im Prinzip alles aus. So, also
32 Punkte, das ist auch keine gute Bilanz.
Nee, also man muss dazu sagen, Köln ist auch Aufsteiger. Ne? Also jetzt wollen wir nicht komplett unfair sein. Ne? Und am Ende des Tages haben sie es ja auch relativ souverän geschafft. Aber auch da kommt wieder der Satz, weil auch die unten sehr schwach waren. So, das kann den Kölnern am Ende des Tages egal sein. Sie haben es geschafft und das ist nicht gesetzt, dass du als Aufsteiger direkt die Klasse hältst, wobei in der Bundesliga ist ja eher der Klassiker, dass viele dann in ihrem zweiten Jahr wieder runtergehen. Das halte ich hier durchaus für realistisch, aber warten wir den Transfersommer ab. Aber natürlich ist es schön, Köln wieder in der Bundesliga zu haben, aber ich habe am Anfang der Saison ganz klar gesagt, dass es schwierig werden würde. Dafür haben sie es noch gut gemacht, aber ich halte davon ehrlicherweise nicht viel. Also, wenn du dir auch das ganze Bramborium anguckst, was dann passiert ist, als sie Lukas Kwasniok entlassen haben und dann René Wagner so dargestellt haben, als ob er ja den wirklichen Draht zur Mannschaft gehabt hätte im Vergleich zu Kwasniok, da sage ich mir mal so, und ich bin kein Kwasniok-Fan, aber da sage ich mir so, aber ergebnistechnisch hinten raus betrachtet, hätte ich mir mehr erwartet, ehrlicherweise. Also,
ja, und dein Argument mit Aufsteiger, absolut. Aber man muss auch sagen, bei Köln war es ein Jahr in der zweiten Liga. Der HSV hat 7 Jahre in der zweiten Liga gehabt und hat 6 Punkte mehr geholt. Also das zeigt ja auch, ja, Aufsteiger sollte man immer mit einrechnen, aber du kannst auch mit deutlich mehr Jahren in der zweiten Liga, was ja auch finanziell Einschnitte bringt, kadertechnisch muss entsprechend ein bisschen was passieren. Aber hat der HSV Köln durchaus an ein paar Stellen vorgemacht, was man auch noch besser machen könnte. Ja, aber ich glaube, bei Köln und einem neuen Trainer sind ähnlich große Fragezeichen da, wie beim Verein, zu dem wir jetzt bei dir kommen.
Meinst du etwa Werder Bremen? Ja. Also den nächsten Verein, den wir jetzt ein bisschen ragebaiten werden, wie man so schön sagt. Also ich fange mal wieder an mit der beliebten Statistik. Werder ist das drittlauffaulste Team der Liga. Tut mit der Statistik, was ihr wollt. Wir hatten auch da relativ früh in der Saison auch eine Trainerentlassung von Horst Steffen. Es kam Daniel Thun, der das vergleichsweise gut gemanagt hat. Auch wenn auch dort in den letzten 7 Spielen nur 1 gewonnen wurde. Da wird Werder auch jetzt in die Zukunft schauen müssen. Und sie haben jetzt mit Markus Pilawa auch einen neuen Kaderplaner. Der kommt von den Bayern. Ein sehr interessanter Mann. Hat unter anderem auch Michael Olise. Ja, entdeckt wäre jetzt übertrieben, weil wenn man regelmäßig England guckt, dann dürfte jedem dem ja schon mal aufgefallen sein. Aber trotzdem, sehr interessanter Mann, den sich Werder da geschnappt hat. Hat auch schon beim BVB gearbeitet. Und das ist auch wichtig, weil ne, Clemens Fritz, ich glaube, diesen Mann da zu unterstützen in seinem Sein, das ist, kann nicht verkehrt sein. Ich möchte hier nicht ständig hier die Leute runtermachen. So. Aber wir haben das im Laufe der Saison alles da mitbekommen. Die Transfers, also Bangula war ein Millionengrab. Zumindest nach dieser ersten Saison, das kann man so sagen. Und insofern, das Komische ist ja, Werder ist ja weiterhin auch finanziell nicht auf Rosen gebettet. Ne? Du hast ja mit Backhaus müsstest du ja jetzt eigentlich ordentlich Kohle eingestrichen haben, aber Werder kann nie gut und souverän Dinge finanzieren. Das ist das riesige Problem. Und es wird auch in dieser Spielzeit wieder oder in diesem Sommer wird das wieder ein Problem darstellen. Insofern, wo soll ich denn die Erkenntnis nach dieser Saison rausnehmen? Es wird in der nächsten Saison besser sein. Da ist ja das Kuriose, die Trainerfrage ist da nicht das Problem aus meiner Sicht, weil ich glaube, Daniel Thun, der kann das. Das hat er ja in dieser Saison auch bewiesen. Aber mit diesem Personal, sie hat natürlich auch wahnsinniges Verletzungspech. Aber ansonsten, warte mal ab, ob jemand noch auf blöde Ideen kommt, irgendwie Jens Stay zu nehmen. Und dann ist mit Abstand der beste Spieler schon weg. Und dann bin ich gespannt, wie die das regeln. Also, wenn du dir auch mal die Offensive anguckst, dass da keiner funktioniert hat im Prinzip. Von Victor Boniface wollen wir da gar nicht mal reden. Aber Keke Top, Justin Jinba, Milosevic, Bangula, Marco Grüll. Hat alles nichts gebracht oder nicht viel bewegt, leider, hinten raus. Und wie gesagt, wenn es finanziell da nicht noch irgendwelche Dinge gibt, die man noch ausloten kann oder die so eine Transferphase hinlegen, wie jetzt wie es dem HSV geglückt ist im letzten Sommer, also, boah, dann wird das ganz schwer.
Hundertprozentige Zustimmung. Es ist wirklich an vielen Stellen abenteuerlich und ich glaube, Daniel Thun kann man da für seine suboptimale Zwischenbilanz ähnlich wenig Vorwürfe machen, wie man es auch schon Horst Steffen machen musste. An einigen Stellen muss man sagen, Ole Werner hatte mit der Kritik, die er vor einem Jahr geäußert hat, sehr, sehr viel Recht, wo er gesagt hat, Leute, hier muss was passieren im Kader. Es kann nicht sein, dass der Kader sich Jahr verschlechtert. Und wenn jetzt das Mittel zur Lösung sein soll, Marvin Ducksch zurückzuholen, dann sind wir wieder beim Thema Rückholung.
Oder Niklas Füllkrug, habe ich auch wieder gelesen.
Da sind wir wieder beim Thema Rückholoption, Rückholaktion, nicht Option. Das wird nicht die Lösung sein.
Nee. Vor allem ist dann ja auch die Frage, wie kriegst du die Spieler auch veräußert? Also im Prinzip, du musst ja Jens Stay loswerden, weil mit den anderen Spielern wirst du ja nicht groß Geld einnehmen, wenn die Vereine, die diese Spieler kaufen wollen, nicht komplett behämmert sind. Also du hast ja kaum, sage ich mal, Entschuldigung, wenn ich Menschen jetzt als Objekte bezeichne, ihr versteht, wie ich es meine, aber du hast ja im Prinzip, um es mal böse zu formulieren, du hast ja keine großen Werte geschaffen in dieser Saison, dass du sagen könntest, ich bekomme für die viel wieder an finanziellen Mitteln, die ich dann reinvestieren kann. Das ist ja Jens Stay der Einzige, aber den kannst du eigentlich im Prinzip nicht abgeben, weil du dann Angst haben musst, dass dir dein sportliches oder dein mannschaftliches Konstrukt, welches ich gar nicht so nennen möchte, aber ich nenne es jetzt mal so, dann komplett zusammenfällt. Also, ja, schwierig.
100%. Und es würde mich, wenn da nicht sehr viel passiert, alles andere als wundern, wenn man nicht als weiterer grün-weißer Verein aus dem Norden den Weg gehen muss, den ein anderer grün-weißer Verein leider vor 6 Tagen gehen musste.
Ja, zu dem kommen wir jetzt auch. Nico, willst du dir etwas von der Seele reden? Ich glaube, es muss sein, leider. Es ist nicht einfach, es muss sein, aber der Vorteil ist wiederum, du kannst jetzt schonungslos abrechnen, auch wenn du das oder wir das die ganze Saison ja im Prinzip schon gemacht haben, aber jetzt sozusagen kannst du endgültig alles loslassen.
direkt vorneweg, so weh mir das am Montag getan hat, ich würde es als im Fußball, also im fußballerischen Sinne auf jeden Fall, aber auch in meinem gesamten Leben, muss ich sagen, also Leute, die es als Fan schon mal erlebt haben, ich glaube, ein Abstieg ist, fühlt sich schlimmer an als jedes Ausscheiden, als jedes verlorene Finale. Es ist wirklich, das wünsche ich niemandem. Das vorneweg, aus neutraler Sicht, wenn ich die annehmen will, aber auch aus Fansicht kann ich es eigentlich sagen, ist dieser Abstieg aber völlig verdient. Es ist die logische Konsequenz nach Jahren der Überschätzung, nach Jahren des Missmanagements auf verschiedenen Ebenen, eines Aufsichtsrats ohne Kompetenz, mit kaum sportlicher Kompetenz, mit Leuten, die eher in der Automobilbranche tätig sind, bei einem Konzern, der andere Sorgen hat als den Fußball, und einer sportlichen Verantwortung mit Peter Christiansen und Sebastian Schinzilotz, mit dem man in die Saison gestartet ist, die einen Kader zusammengestellt haben, bei dem es hinten und vorne nicht gepasst hat, vor allem in der Zusammenstellung, manche Positionen völlig überbesetzt, andere Positionen überhaupt nicht besetzt, zwei Trainer, die nicht funktioniert haben, bei denen ich mir noch nicht mal sicher bin, mit Paul Simonis und Daniel Bauer, ob das per se einfach Trainer sind, die nicht gut funktioniert, oder ob es nicht einfach Trainer waren, die hochgradig überfordert waren. Ich würde eher mit Letzterem gehen. Also es war auf Ansage, wenn wir das Ganze auch mal durchgehen, es sind Zahlen, man hat nach Führung insgesamt die meisten Punkte verspielt. An Zahlen sind es 33 Punkte, die man nach Führung verspielt hat. Auch das ist eine weitere Zahl, die eigentlich Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, was man nur mit 3 bis 6 von diesen Punkten hätte anfangen können. Die Relegation war auch so ein bisschen letztlich das Spiegelbild. Man ist früh in Führung gegangen nach einem Hinspiel, bei dem beide eher suboptimal gespielt haben, sowohl Wolfsburg als Paderborn, ist gut reingestartet. Man konnte ja auch das Gefühl bekommen, oh, es ist jetzt so ein typisches Bundesliga-Zweitligaspiel. Na, Bundesliga, es geht früh in Führung, jetzt wird das ganz schwierig. Aber auch da, es waren häufig Elfmeter, also Strafstöße, es waren häufig Platzverweise, es waren häufig verspielte Führung. In dem Fall war es eine dämliche gelb-rote Karte, bei der man aber auch sagen muss, sie ging in Ordnung. Aber so dämlich darfst du auch nicht reingehen, aber es liegt auch nicht an dieser einen Aktion. Also Joachim Mähle, er weiß selbst, dass es eine dämliche Aktion war, aber an ihm liegt es nicht allein, dass Wolfsburg abgestiegen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, es war auch in der Relegation verdient, es war am Ende auf allen Ebenen eine völlig verkorkste Saison, und jetzt geht man nach im 80-jährigen Vereinsjahr, nach der großen Feier am dritten Spieltag, nach der Rückkehr des Zinnwappens, die beides besondere Momente waren für das Umfeld Wolfsburg, für Fans des VfLs, geht man nach 29 Jahren in die zweite Liga und wird einen ziemlich wilden Sommer haben, das wage ich schon vorauszuschicken, außer von den Spielern, die bei denen der Vertrag sowieso ausgelaufen ist, gibt es keine Spieler, deren Verträge keine Gültigkeit für die zweite Liga hätten. Von daher sind erstmal alle da. Klar ist aber auch, dass gewisse Spieler gehen werden. Amura, Kuljerakis, Krabara, auch ein Christian Eriksen, um jetzt nur ein paar Namen rauszustreichen. Das werden keine Spieler sein, die in die zweite Liga gehen. Aber es ist noch so eine WM dazwischen, deswegen kann es sein, dass es bis in die Saison rein, bis in den dritten, vierten Spieltag rein, wenn die Transferperiode der zweiten Liga noch läuft, noch starke Veränderungen geben wird. Entsprechend wird das sehr spannend sein in Wolfsburg, auch mal mit dem Blick nach vorne. Dieter Hecking wird jetzt als Geschäftsführer Sport übernehmen, das ist klar. Da kann man natürlich auch die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, wenn ein Abstiegstrainer den Verein verlässt. Ich würde da allerdings anmerken, auch wenn ich die Skepsis zum Teil durchaus auch habe, wird es eben sehr, sehr wild im Sommer. Es wird die kurzmöglichste Vorbereitung sein durch den Abstieg über die Relegation. Deswegen glaube ich, braucht man jemanden, der das Umfeld Wolfsburg kennt, der weiß, wie der Verein aufgebaut ist, der weiß, was es für ein Kader gibt in Wolfsburg. Und das verkörpert für mich ein Dieter Hecking. Ob es jetzt der Rolle die optimale Lösung ist, wird man dann sehen. Ich glaube aber trotzdem, dass es besser ist, als jetzt einen jungen Manager zu holen, der sich erstmal reinarbeiten müsste, weil die Zeit hat man aus meiner Sicht nicht für den Schritt. Und das wird man sich als Ziel setzen. Da bin ich mir jetzt schon sicher, ob das so sinnvoll ist. Das ist die andere Frage. Man wird den direkten Wiederaufstieg anstreben wollen. Und dafür braucht man sehr, sehr schnelle Aktionen. Wird man voraussichtlich nächste Woche einen neuen Trainer präsentieren. Alex Bessin könnte es sein. Es könnte Strobel sein aus Verl. Das sind so die beiden heißesten Kandidaten, nachdem Tim Walter aus Kiel abgesagt hat. Von daher, es wird sehr, sehr spannend. Wie gesagt, mir tut's leid für mich, aber auch für die anderen Fans, die, wenn man die Relegation gesehen hat, auch sichtlich gelitten haben. Also ja, ich kenne die Vorurteile rund um den VfL Wolfsburg. Ja, die haben doch gar keine Fans. Ich glaube, man hat auch genug Gesichter und Augen gesehen, dass es Menschen gibt, die es dem Verein am Herzen liegen. Und die können im Zweifel nichts für langjährige Misswirtschaft, durch die der Abstieg verdient ist. Deswegen, ich kann verstehen, dass man mit diesem Vereinskonstrukt so seine Probleme hat, aber man sollte auch manchmal auf den Charakter schauen und sich überlegen, ob man jetzt Fans den Abstieg wünscht und ob man Fans angreifen will nach einem Abstieg. Das ist so ein bisschen die andere Frage, aber das ist, will ich jetzt hier gar nicht zu groß machen. Im Endeffekt wird es ein sehr spannender Sommer, ist es. Wie gesagt, eine katastrophale Saison gewesen und der folgerichtige Abstieg.
Ja, was soll ich jetzt nach dieser emotionalen Rede eigentlich noch hinzufügen? Aber ich habe doch noch ein paar Punkte. Also erstmal darf man ja, und das habe ich in den letzten Folgen auch immer gesagt, bei einem Abstieg auch immer nicht vergessen, ne, dass da auch personelle Konsequenzen einhergehen auf den Geschäftsstellen, dass da Leuten gekündigt wird, normalen Mitarbeitern. Das darf man da eben nicht immer vergessen. Also auch von der Warte her verlieren da immer Menschen beim Abstieg auch ihre Jobs. Ne? Also von daher ist das auch in der Hinsicht eine bittere Konsequenz, die man da bei allem Hohn und Spott immer nicht vergessen sollte, dass da Menschen ihre Tätigkeit verlieren. Um das vielleicht nochmal auf das Sportliche auch runterzubrechen oder hochzuheben eher. Man hat in dieser Saison 14 Elfmeter verursacht. Also auch einfach viel zu viele. Immerhin davon sind in Anführungszeichen nur 9 reingegangen. Ne? Also da hat Grabara auch noch ordentlich was weggearbeitet. Das schlechteste Heimteam war man 7 Punkte. Sind das sogar hinter St. Pauli und Heidenheim in der Heimtabelle. Und dann auch noch in den letzten, man ist zu spät aufgewacht, das war das Problem, weil wenn du dir die letzten 5 Spiele anguckst, da hast du nur 1 verloren gegen die Bayern, welches du hättest eigentlich auch nicht verlieren dürfen. Aber ja gut, wenn du auch die zweitschlechteste Defensive hast, was willst du dann machen? Und du hast die ganze Misswirtschaft im Prinzip angesprochen. Und das Irre ist ja, dass du, und da habe ich jetzt nur die letzte Relegation gegen Holstein Kiel genommen. Seitdem, schau dir an, wer alles Trainer war. Du hattest vom Typ her alles. Erfahrene Bundesliga-Trainer, aufsteigende Trainertalente, welche aus dem Ausland. Also wenn du dir mal anguckst, es ging los, Bruno Labbadia, Oliver Glasner war noch am längsten da mit 2 Jahren. Dann kam Marc van Bommel, Florian Kohfeldt, Niko Kovac, der war glaube ich 1,5 Jahre, Ralf Hasenhüttl, Paul Simonis, Daniel Bauer. Also du hattest vom Typus, du hattest jeden Trainer. So, und keiner hat es wirklich nachhaltig geschafft, den VfL in so eine Richtung zu bringen, wo man es ja anstrebt mit dem europäischen Geschäft und so weiter. Ne? Und das ist irre.
Also vollständige Zustimmung. Ich würde Labbadia und Klaasner da ehrlicherweise rausnehmen, weil die beiden waren eben die einzigen, die es geschafft haben, nochmal, also Labbadia nach vollglückter Relegation, der Wolfsburg von der Relegation nach Europa geführt hat, und Glasner auch nach Europa im Jahr danach in die Champions League. danach, das war mal, dass man verstanden hat, was für eine Art von Spieler man braucht in Wolfsburg. Auch mal Menschen, die eine gewisse Mentalität und auch mal, man spielt nicht gerne gegen Spieler wie Wout Weghorst und ähnliches, Gila Wogi im Mittelfeld. Also es waren einige Mannschaftsteile, wo du auch nochmal Lust bemerkt hast, die haben Lust auf Wolfsburg, es ist eklig, gegen Wolfsburg zu spielen. Das war unter zwei Trainern so. Das Problem ist, das ist der typische Wolfsburger Kreislauf und das zieht sich dann eben seit 2021, als man mit Glasner in die Champions League ging, er dann zu Frankfurt gegangen ist, in den letzten 5 Jahren durch, das unter Van Bommel, unter Kofeld, man hat wild Trainer, man hat wild Philosophien geholt, aber nichts Kontinuierliches aufgebaut. Von daher unterstreiche ich deinen Punkt nur eben mit den beiden zwei Trainern ausgeklammert. Also an Trainern an sich liegt es nicht. Es ist auch eine Frage der Kaderzusammenstellung. Und da muss man sagen, sind auch Peter Christiansen, auch Sebastian Schinzilot zu erwähnen, aber auch ein Marcel Schäfer, der davor tätig war. Also es ist ein langjähriger Untergang auf Ansage. Ja.
Und auf jeden Fall Beispiel, ne, für so viele andere Bundesliga-Vereine, die es ja auch schon teilweise erlebt haben. Und da war der VfL ja vergleichsweise noch finanziell noch gut unterwegs, ne? Also im Prinzip, aber auch das beste Beispiel, wie man mit bisschen mehr Geld, wie viele andere Vereine, auch sehr viel Kacke machen kann, ne? Kommen wir zur schlechtesten Defensive der Bundesliga, zum schlechtesten Team der Hinrunde, welches sich hinten raus nochmal aufgebäumt hat, immerhin. Also wenn man mal guckt, die Heidenheimer, Union, St. Pauli, Köln geschlagen, also teilweise sogar direkte Konkurrenten. Man hat einen Punkt gegen Leverkusen, gegen Gladbach und gegen die Bayern geholt. Am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht. Aber ja, Heidenheim, ein Team, wo man sagen muss, die gehen mit Applaus runter in die zweite Bundesliga. Es war erwartbar. Frank Schmidt hat ja ziemlich früh auch gesagt, dass im Prinzip das Ding geritzt war, dass man am letzten Spieltag dann doch noch mal eine minimale Chance hatte, auf den Relegationsplatz zu schielen. Das war ja im Prinzip für die Heidenheimer schon ein riesiger Erfolg. Hat dann am Ende des Tages nicht geklappt. Aber so gesehen, ja. Es war lustig mit Heidenheim. Sie haben hinten raus alles, das Maximum rausgeholt. Wir wollen nicht die Conference League-Saison vergessen, die sie gespielt haben, was auch richtig stark war. Und so geht man mit erhobenen Hauptes in die zweite Bundesliga. So wie man es vor der Saison auch erwarten musste.
Das kann man so unterstreichen. Endspurt war wie du schon gesagt hast, sehr stark. Was man vielleicht, wenn man auch noch einen kritischen Punkt mit reinnehmen will, dass man im Sommer nach dem Abgang von Cienza einfach zu wenig Qualität hatte und dass man da vielleicht verpasst hat, Transfers, die man dann im Winter, speziell per Laie mit einem Dingschi beispielsweise und auch ein Behrens noch geholt hat, dass das vielleicht schon hätte im Sommer passieren können, weil so hätte man vielleicht schon früher mehr Punkte sammeln können, weil so war es eben am Ende eine zu große, zu hohe Hypothek. Im Endeffekt ist es aber ein Abstieg, der bei Heidenheim so eingepriesen war. Man geht jetzt in die zweite Liga, in das vielleicht letzte Jahr unter Frank Schmidt, das wird spannend. Ich mache mir da aber keine Gedanken, dass ein kompletter Fall folgen könnte, indem sie jetzt, Bochum und Kiel hatten ja jetzt lange Zeit große Probleme in dieser Zweitligasaison. Ich glaube, das ist bei Heidenheim von allen drei Absteigern die geringste Wahrscheinlichkeit, dass das passiert.
Mach mal noch schnell die Tabelle einmal rund mit dem FC St. Pauli. Das Team mit den wenigsten Sprints in der Bundesliga, das schlechteste Auswärtsteam, welches mal im Februar kurz die Hoffnung hatte, aber dann hinten raus in 10 Spielen nur noch 3 Punkte geholt hat, überhaupt gar nicht mehr gewonnen hat. Und das, obwohl der Start ja sehr gut war, ne? Also Remis gegen den BVB, den HSV und den FC Augsburg geschlagen. Und wir dachten uns alle, Wahnsinn, was für ein FC St. Pauli. Und dann ging es ziemlich schnell dahin, irgendwie.
Über ein Viertel der Punkte hatte man schon nach 3 Spieltagen. Das sagt schon einiges aus. Ja, es war eine Saison, nach der wir in der vergangenen Saison schon bei St. Pauli gesagt haben, die sind drin geblieben als Aussteiger aufgrund ihrer unfassbar starken Defensive. Damals ja die zweitbeste Defensive der Liga. Das Problem ist, man hat diese defensive Sicherheit nicht in die neue Saison rübergekriegt. War zwar immer noch, jetzt, man ist defensiv jetzt nicht auseinandergefallen, aber man gehört trotzdem noch zu den schlechteren Defensiven der Liga. Und offensiv hat sich nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Man hat
ja
weiterhin keinen klaren Neuner gehabt. Auch ein Otonji konnte dort nicht wirklich überzeugen. Man hatte sogar im Gegenteil nach dem Abgang von Elias Saad eher tendenziell auch keine Spieler mehr, die zumindest dafür gesorgt haben, dass man in die Nähe des Tores kommt. Das war ja letzte Saison das Thema. Oh, sie kommen viel in die Situation, vollenden sie aber nicht. Jetzt sind sie diese Saison häufig genug nicht in diese Situation gekommen und konnten sie nicht verwerten. Alexander Plessin muss man auch die Frage stellen, ob er es dann nicht geschafft hat, nochmal, nachdem es offensichtlich nicht funktioniert hat, Dinge zu verändern, Dinge anzupassen. Man hatte ja diese gute Serie im Februar, aber wenn man sich überlegt, ja, St. Pauli zwischenzeitlich 8 oder 9 Spiele in Folge verloren in der Bundesliga, da hätte es bei jedem anderen Club eine Veränderung gegeben. Es sieht noch sehr, sehr, ist noch sehr, sehr unsicher, ob man mit Alexander Plessin weitermachen wird. Es hängt wohl an ihm, wird wohl seine Entscheidung sein. Mein Gefühl ist, wenn ich mir so seine Aussagen anschaue, dass es eher für ihn nicht bei St. Pauli weitergehen wird. Ja, es war der, finde ich, vor allem neben Wolfsburg verdiente Absteiger nach dieser Bundesliga-Saison, weil man es einfach nicht geschafft hat, gefährlich zu werden. Und auch hinten raus, wir können jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass man irgendwo Einsatz vermissen konnte, aber es hat einfach völlig die Gefährlichkeit und auch die Erfahrung gefehlt, um irgendwie dem Abstiegskampf gerecht zu werden. Im letzten Spieltag hatte man im direkten Duell nochmal die Chance, aber auch da passiert einfach offensiv zu wenig. Man konnte zu wenig das Millern-Tor zum Faktor machen. Deswegen wird man in die zweite Liga gehen. Und ich wage auch, Vasie ist schon klar, dass er geht. Hauke Wahl könnte gehen. Also da werden einige Pfeiler gehen. Ich bin eher skeptisch, wenn man sich das Ziel setzen sollte, direkter Wiederaufstieg, ob das klappen wird. Wird jetzt eh spannend sein. Mit Blick auf diesen Sonntagabend ist das jetzt nochmal zum Thema geworden. Man hat ja auch Ziele gehabt, das Stadion auszubauen, wollte das auch unabhängig von möglichen Olympia-Entscheidungen. Dadurch, dass jetzt das Hamburger Referendum allerdings gegen Olympia in Hamburg gestimmt hat, ist jetzt bereits klar, dass das nicht passieren wird. Entsprechend ist da auch die Frage, wird das passieren? In welchem Umfang wird das passieren? Hat man vielleicht gehofft, dort auch noch staatliche Unterstützung zu bekommen? Mit Blick auf Fußballspiele auch am Millern-Tor bei den Olympischen Spielen, wo es vielleicht Unterstützung gegeben hat. Das wird jetzt wegfallen durch dieses Referendum, was ich übrigens schade finde, aber das nur als ganz kleiner Nebensatz. Ja, also verdienter Absteiger, trotzdem finde ich, für die 2 Jahre war es nochmal schön, St. Pauli in der Bundesliga zu haben. Das würde ich schon auch nochmal sagen.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Aber im Prinzip, ich kann dir nur dem zustimmen, was du gesagt hast. Würde da meine Bedenken auch äußern, ob es da direkt wieder hochgeht. Ich glaube es ehrlicherweise nicht, auch in Bezug darauf, dass ja einige Vereine, ja sage ich mal, auch viele große Vereine der zweiten Bundesliga es ja diesmal ganz knapp nicht nach oben geschafft haben, die ja massig jetzt zulegen müssen, damit sie es endlich schaffen. Und deswegen rechne ich da bei allen, die da runtergehen aus der Bundesliga, jetzt nicht so große Chancen aus. Aber man weiß es nicht. Und so gesehen würde ich mal sagen, packen wir den Stempel auf diese Saison. Es war eine lange Saison, es war eine anstrengende Saison. Aber das Schöne ist, ich habe hier noch unsere Tabellentipps. und sagen wir mal so, wir waren gar nicht mal so gut. Also fangen wir mal mit der zweiten Bundesliga an. Wie gehe ich das jetzt am besten an? Also Nico, ich kann für uns schon mal sagen, für uns beide, wir hatten ein paar Treffer. Beziehungsweise, was heißt ein paar? Ich hatte ein paar und du hattest einen. Aber dazu zählen wir zu den Besten. Also insofern, am Ende geht mein Benny, der liebe Neles, der Marcel, der Luca, ja, und der Luca mit 0 Punkten vom Hof. Wobei ich bei Luca mal dazu sagen muss, er hatte ja als Hot Take Fortuna Düsseldorf auf Platz 18. Ne? Und da hat es mir so leid getan, weil am Anfang der Saison alle dachten, wir haben Fortuna ja alle eher im Aufstiegskampf gesehen. Und Luca hatte die Traute zu tippen, dass Fortuna Düsseldorf absteigt und dann wären sie am Ende nur 17. Das fand ich echt brutal, als ich die Auswertung gesehen habe. Dafür müsste es eigentlich einen Punkt geben.
Ja, ich bin ja sowieso ein Fan, da werde ich dich in der kommenden Saison unterstützen, dass wir Summen bilden, wie viele Unterschiede es von den Tabellenplätzen sind tatsächlich. Und da kann man ja noch sagen, wenn jemand ein, zwei Plätze daneben ist, dass die Summe dadurch kleiner gehalten wird, um da auch eine Vergleichbarkeit mit reinzubringen. Da werde ich dich nächste Saison mit unterstützen.
Ich bin mir auch tatsächlich gar nicht sicher. Ich glaube, bei Luca war es auch bei der zweiten Bundesliga. Oder bei meinem Benny. Auf jeden Fall, einer von den beiden lag bei der zweiten Bundesliga, glaube ich, konstant immer so daneben, dass immer eine Drehung drin war. Also fast die ganze Tabelle durch. Da dachte ich mir auch so, boah, ist das bitter. Aber sagen wir mal kurz, was richtig war. Also ich fange mal bei mir an. Ich hatte Arminia Bielefeld und Greuther Fürth richtig getippt. Bückerinho war der andere, der zwei Punkte hatte. Er hatte Fürth und Preußen Münster. Und ansonsten Julian, du, Nico und Johannes. Ihr habt auch alle Preußen Münster. Also insofern waren die Vereine auch alle so ziemlich dieselben. Gehen wir mal rein in die Bundesliga. Da sah es zum Glück ein bisschen besser aus. Allerdings nicht für Luca. Der hatte nur die Bayern richtig. Also für ihn war es eine ganz bittere Saison. Dann zwei Punkte hatten wir nicht, aber sehr viele mit drei Punkten. Zudem gehörte einmal Johannes, der hatte Bayern, Dortmund, Heidenheim richtig. Bückerinho hatte Bayern, Dortmund und Freiburg richtig. Benny Scherb im Übrigen genau das Gleiche. Neles hatte richtig Bayern, Leipzig und Mainz. Und ich hatte Bayern, Augsburg und Mainz. Genau, das waren die mit drei Punkten. Dann hatten wir einen mit vier Punkten und das bist du, Nico, mit Bayern, Leipzig, Heidenheim und St. Pauli. Und dann tatsächlich noch drei Leute mit fünf Punkten. Felix, der hatte Bayern, Leipzig, Freiburg, Augsburg und Mainz. Benny, also mein Benny, hatte Bayern, Dortmund, Augsburg, Mainz und Bremen. Und Julian hatte Bayern, Leverkusen, HSV, Heidenheim und St. Pauli. Kommen wir also zur großen Endabrechnung. Auf dem letzten Platz sind Marcel und Luca mit jeweils einem richtigen Tipp. Auf Platz 4 Benny, Scherb und Neles mit jeweils drei Tipps. Johannes ist auf Platz 3 mit vier Tipps. Dann wir sind zu fünft auf dem Silberrang. Also wir beide zusammen mit Felix, Bückerinho und mein Benny. Und herzlichen Glückwunsch an Julian. Der ist auf Platz 1 mit sechs richtigen Tipps. Ja. Aber all in all sicherlich stark verbesserungswürdig, vor allem was die zweite Bundesliga angeht.
Ja, vor allem die zweite Liga. Bundesliga hatte ich selbst bei mir schon mal geschaut. Da waren glücklicherweise nur Wolfsburg und Hoffenheim grob falsch. Ansonsten wenige Plätze, aber zweite Liga, da werde ich jetzt auch aus Eigeninteresse ins Trainingslager gehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber beweist ja umso mehr, wie schwierig auch diese Liga zu tippen ist, dass sie so spannend ist. Und wenn du auch guckst, ne, also wir hatten die Situation am letzten Spieltag von Platz 12 bis 17, hätte sich ja alles drehen können, hat es ja teilweise auch noch. Also wie willst du das, wenn am allerletzten Spieltag in so einer großen Range noch alles möglich ist, wie willst du, ja, also ist alles Glückssache.
Jahr für Jahr wird zwar gesagt, die beste, die verrückteste zweite Liga aller Zeiten, aber sie schafft es einfach auch Jahr für Jahr es zu überbieten. Also.
Aber ist ja schön auch, dass es so ist, ne? Weil absolut. In der Bundesliga also, war es jetzt in diesem Jahr allgemein, also wenn du überall hingeguckt hast, war es relativ lame.
Ich formuliere es mal so, Bayern, Heidenheim und St. Pauli richtig zu tippen, ohne jetzt unsere richtigen Tipps schmälern zu wollen, war jetzt nicht die große Herausforderung.
Ja, und Preußen Münster offenbar auch nicht. Gut. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal die dritte Liga noch mit reinnehmen. Dann haben wir das Chaos perfekt. Aber das wird auch lustig. Nächste Saison mit Fortuna Düsseldorf. Wo tippt man die hin? Aber gut, wir werden es sehen. Nico, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bevor wir jetzt die 2-Stunden-Marke knacken, aber vielleicht noch eine Info für euch da draußen. Wir werden jetzt zur WM wahrscheinlich eher nicht viel machen, einfach weil ich auch am Mittwoch OP habe und dementsprechend einfach jetzt krankheitsbedingt auch eine Weile erstmal raus bin. Ich werde fleißig WM gucken, aber Podcast wird eher schwierig werden. Vielleicht machen wir hinten raus, dann, wenn alles vorbei ist, nochmal so ein Schlussfazit zur WM, ob Deutschland schon in der Gruppenphase rausgeflogen ist oder, na gut, da muss viel passieren. Also wenn wir das hinkriegen, dann beantrage ich bei der FIFA, die nächsten 2 Weltmeisterschaften einfach sausen zu lassen. Also wie gesagt, im Nachgang wird vielleicht etwas dazu kommen. Jetzt währenddessen wird eher schwierig. Also rechnet da erstmal nicht damit. Danke für euer Verständnis an der Stelle. Aber zur nächsten Saison sind wir auf jeden Fall wieder da. Und dann auch mit Nico. Natürlich.
Gerne, gerne. Ich mache noch eine ganz schnelle Eigenwerbung. Wenn ihr wissen wollt, wer denn bei der Weltmeisterschaft zu kommentieren, moderieren wird, wir haben schon bei kommentatorenblog.de die jeweiligen Teamübersichten veröffentlicht und werden natürlich auch während der WM wie immer alle Ansetzungen posten, dass ihr wissen könnt. Ihr habt ja die Auswahl zwischen Magenta, ZDF, ARD. Wo würde ich lieber einschalten, wo lieber nicht? Entsprechend seid dort gerne entsprechend dabei. Ansonsten, von daher danke ich David auch dir nochmal. Es war in jeder Folge ein großer Spaß, diese Saison mit dabei zu sein, mit diesem schönen Abschied, wo ich mir nochmal ein bisschen was von der Seele reden konnte. Und freue mich auf die kommende Saison, da wieder dabei zu sein. Und wünsche euch allen natürlich auch eine schöne
Saison. Ja, eine schöne WM. Also schaut ganz fleißig. Und Nico, wenn du schon Eigenwerbung betrieben hast, wirst du für Flash Score bestimmt auch kommentieren, oder? WM?
Jetzt ja, werde ich auch. Spanien, Kap Verde wird der Auftakt sein. Und
ist das in der Nacht?
5 Spiele mindestens werden dabei sein. Nee, nachts bin ich glücklicherweise nicht im Einsatz. Gibt währenddessen noch eine Bachelorarbeit zu schreiben, von daher.
Dann viel Erfolg auf jeden Fall an dieser Stelle und viel Spaß da beim Kommentieren. Wird bestimmt auch eine coole Sache. Und wie gesagt, wir hören uns bald wieder. Schaut gerne mal auf den einschlägigen Instagram-Portalen vorbei bei uns. Und dann da bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es dann weitergeht. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut und tschüssi. It's coming home, it's coming home.